Sebastian, ich habe eine Ankündigung.
Es klingt sehr offiziell. Herr Dohm hat eine Ankündigung zu verlesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, das gilt nach meinem Kenntnisstand ab sofort.
Unverzüglich. Sebastian, in diesem Cast werde ich die größte Theorie seit der Kaplar-These aus der ersten Staffel raushauen.
Wow, Andi, das sind große, große Worte.
Und um mal sofort euch den Wind aus den Segeln zu nehmen, sie hat absolut nichts mit dem Short-Track Calypso zu tun.
Also ich bin jetzt sehr gespannt, vor allen Dingen bei der Folge.
Tja. Los geht's, würde ich sagen.
Los geht's. Warum warten, wenn wir sofort loslegen können?
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery Panel passend zur vierten Folge Star Trek Discovery Staffel 3. Sie hört auf den Namen Forget Me Not. Auf dem Panel heute
Andreas Dohm
und Sebastian Sonntag, der sich jetzt ganz klein fühlt, weil ich keine so große Ankündigungen zu machen habe.
Also, seit ich heute Morgen, wir nehmen auf am 24.10.2020, möchte ich an dieser Stelle sagen, gestern ist in Deutschland Folge 2 angelaufen. Wir sind jetzt bei Folge 4.
Ja.
Und seit ich heute Morgen auf diese Theorie gekommen bin, geht bei mir gar nichts mehr. Ich kann ja mit niemandem drüber reden. Es ist mir verboten, mit irgendwem drüber zu reden.
Und das heißt, sitzt du auf dem Sofa stumm und starrst die Wand an und hoffst, dass es bald Abend ist, ja?
Ich versuche meine innere Mitte zu finden. Das ist gar nicht mehr so einfach. Wirklich, ich muss damit raus. Ich muss damit dringend raus. Und deswegen, das kommt aber auch leider relativ spät in der Folge, sodass ich, wir müssen auch noch durch die Folge rennen. Deswegen ist die Folge so kurz. Deswegen seht ihr das gerade, ne?
Ja, genau.
Die
Folge ist total kurz. 30 Minuten. Ist da nie passiert. Und das Fazit startet bei Minute 10. Ja gut, ich meine, wir können ja theoretisch auch eigentlich sofort anfangen, ne? Also wir haben euch ja die Feedback-Problematik hinreichend erklärt, das heißt, Feedback gibt's keins und ansonsten bleibt ja nicht viel zu sagen, außer dass wir mit der Folge beginnen oder übersehe ich irgendwas total?
Nee, du übersiehst gar nichts, glaube ich. Also wir müssen eigentlich direkt reinstarten.
Ich weiß gar nicht, ob wir unter 5 Minuten jemals schon mit einer Folgenbesprechung angefangen haben. Das könnte in die Geschichte vom Discovery Panel eingehen, wenn wir es denn schaffen, in den nächsten 1:30 wirklich dann auch zu starten und ich hoffe zu reden und dieser Satz irgendwann ein Ende findet.
Ja, wir können ja auch noch mal für die Leute, die so gerne haben, wenn wir einfach vor der Folge möglichst viel labern, können wir noch mal kurz die Themen durchgehen. Also, Luxemburg, ist das noch ein Thema? Gerade nicht so richtig, ne? Was mit Vikana? Vikana? Hallo?
Vikana?
Jemand was zu Vikana beizutragen?
Ich bald nicht mehr viel, ehrlich gesagt.
Das habe ich mir gedacht. So, was noch? Bernd. Bernd haben wir lange nicht mehr. Ja, Bernd.
Komm, Bernd, irgendwas war auf Twitter. Irgendwas war auf Twitter mit Bernd. Irgendwer hat Bernd gefunden. Also ich habe Bernd seit Jahren nicht mehr gesehen, aber irgendwer hat Bernd gefunden und ein Foto uns getweetet. Erinnerst du dich?
Den wilden Bernd, der liegt beim Kühlregal bei Netto.
Ach, so war es, ja, genau. Bei Netto natürlich. Netto, unser neuer Werbepartner nach Vikana.
Das wird noch was.
Die Nettos, die sehen mittlerweile richtig gut aus tatsächlich. Also unser Netto hier auf der Aachener Straße, der wurde umgebaut und das war echt ein Drecksloch. Und der ist jetzt neu. Entschuldigung, aber man muss die Sachen immer...
Das ist ein Werbepartner.
Es ist hier eine Story, es ist ein Storytelling-Netto, ja? Es ist ein Storytelling, jetzt so von der Phönix aus der Asche. Also es war eine Menge Asche in diesem Netto, ja? Und die haben den jetzt neu gemacht und... ja, man fühlt sich fast so wohl wie in einem Rewe. Vielleicht sollte Rewe unser Werbepartner werden.
Ich glaube, es wurden in letzter Zeit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht von Supermärkten mit Werbetreibenden. Ich glaube, wir sind prädestiniert dafür, so eine kleine Kampagne mit irgendeinem Supermarkt zu machen.
Ja, ich weiß auch gar nicht genau.
Regal!
Ich weiß auch, was? Regal?
ist egal, mach weiter.
Ich weiß auch gar nicht so genau, ob es außerhalb von Köln überhaupt Rewes gibt, weil also in Köln gibt es ja nichts anderes außer Rewe und diesen einen Netto
auf Köln der Aachener Straße. Köln wird bald umbenannt in Rewe.
Rewe City.
Rewe am Rhein.
Ah, nee, Rewe City heißen die Läden ja schon.
Ja, eben.
Das ist ja geil.
Rewe City. Sag ich doch.
Das ist nice. Ja, nein, also, um euch reinzuholen vielleicht, Rewe, der Hauptsitz von Rewe ist in Köln, oder? Ist die Firmenzentrale,
und alle
anderen, ne?
Filialen auch.
Ja. Bestimmt. Und sobald, und das ist kein Scherz, sobald ein Ladenlokal in Köln frei wird, was halbwegs groß genug ist, um ein Rewe oder ein Rewe City hineinzubauen, kauft Rewe das Ding oder mietet es oder was auch immer. Also es gibt, also ich habe auf der Neusser, in der Nähe der Neusser Straße gewohnt. Ist eine relativ lange Straße, die irgendwie so grob den Norden von Köln hochführt, ja. Und auf dieser Straße sind in einem Bereich von vielleicht, sagen wir mal, wenn es überhaupt 1,5 Kilometer sind, vielleicht ist es auch nur einer, sind 3 Rewe-Ladenlokale hintereinander und 2 davon sind ungefähr 3 Minuten fußläufig voneinander entfernt. Und ungefähr so könnt ihr euch Köln vorstellen, falls ihr noch nicht in Köln gewesen seid.
Und mittlerweile ist in jeder Tankstelle auch ein Rewe-Togo.
Ein Togo.
Ja.
Ist das politisch korrekt?
Bestimmt, warum nicht?
To go!
Ja.
Ja.
Mensch.
Ja.
Da sind wir noch ein bisschen zu Scherzen aufgelegt. Wir sind hier mitten im November, weil das ist der 11.11. Der 11. im 11.
Die 11. im 11. Ja, da passiert genau nichts, hoffe ich. Sehr, außer dass, ich weiß gar nicht mehr genau. Also es gab ja mal irgendwann die Ankündigung, dass die irgendwie mit einer beschränkten Anzahl von Menschen tatsächlich irgendwie auf den Heumarkt rauf wollen, um da hier diesen Schlüsselübergabe-Bums zu machen. Was machen die da immer am 11.11.? Du bist ja so Karnevalist. Irgendwas machen die immer im Rathaus, Schlüssel und so weiter, ne? Oder, nee, das ist am 6., Fettdonnerstag, ne? Wie heißt denn das?
Das ist Altweiber, genau.
Altweiber.
Was machen die am 11.11.? Sessionseröffnung halt. Also die machen guten Tag und die Session ist hiermit eröffnet, viel Spaß.
Das ist ungefähr das, was wir am Anfang jeder Folge machen, ja?
Genau, ja.
Nur, dass nicht die Höhner singen und das wär auch ein bisschen beängstigend. Wenn
ich, aber ja, wir können ja nicht vorhersehen, ihr hört uns jetzt mindestens am 6.11., wir können nicht vorhersehen, wie es mit der Pandemiesituation gerade aussieht. Deswegen,
exponentiell, hat die Kanzlerin gesagt. Das heißt, vermutlich wird nichts draußen stattfinden.
Ja, aber wer weiß, ob es jetzt so dramatisch ist, dass wir am liebsten überhaupt nicht drüber reden wollen. Deswegen sollten wir vielleicht überhaupt nicht drüber reden.
Ja, ist eine gute Sache. Wir reden einfach überhaupt gar nicht drüber. Sessionseröffnung, wer braucht sowas auch im Jahre 2020?
Pff. Forget me not, vergiss mein nicht.
Oh, das ist auch eine Blume, oder? So eine blaue, ja. Oder? Glaube ich, ne?
Ja, ja. Meinst du, das wird so übersetzt?
Ich weiß nicht.
Vergiss mein nicht?
Könnte man machen auf jeden Fall, ne? Also ist es denn auch in auf Englisch so ein Sprichwort oder sowas in der Richtung?
Forget me not ist tatsächlich
die Blume.
Naja gut, wenn ich forget me not bei Google eingebe, dann kommt vergiss mal nicht.
Okay.
Ja, forget me nots, genau. So heißen die. Ja.
Du weißt, dass
wir Myosotis.
Du hast es drauf angelegt, ne? Und wir haben es tatsächlich verkackt jetzt wieder, ne? Mit 5 Minuten. Wir hätten es schaffen können, innerhalb der ersten 5 Minuten mit der Episodenbesprechung anzufangen. Und jetzt?
Ja, aber du bist so ins Kölner Lokalkolorit abgedriftet. Da wollte ich nicht stoppen.
Netto, Rewe, Edeka haben wir nicht erwähnt.
Du bist ein alter Storyteller.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast uns mitgenommen auf die Neusser Straße zu den 3 Rewes. Ist jetzt keine spannende Story, aber es war zumindest eine Story.
Es war eine Story. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es eine Story war am Ende. So ist, ich meine, zu einer richtigen Story gehört ja eigentlich auch mal ein Stück weit eine Heldenreise und Schwierigkeiten und all solche Dinge. Ne? Also unüberwindbare Hindernisse oder zumindest überwindbare Hindernisse, also Hindernisse auf jeden Fall.
Wie heißt diese klassische Heldenreisetheorie? Mac irgendwas? Klassische
Tom?
Heldenreise?
Beth?
Nee, das ist so ein Typ, der die klassische Heldenreise definiert hat. Ach, wie heißt das denn nochmal? Wie heißt denn der Typ nochmal?
Da kann ich jetzt gerade nicht helfen. Ich könnte dir bei Theater-Dingsbums, ne, hier so Lessing und so weiter, Dramentheorien, könnte ich dir helfen, aber.
Ich weiß es nicht mehr. Ach man, ich weiß es wirklich nicht mehr. Das ist ärgerlich. Ich hasse es, wenn ich sowas vergesse. Es gibt so eine klassische Theorie der Heldenreise.
Ja, die gibt's und ich habe sie auch schon in einem Buch gelesen und ich weiß es aber nicht.
Joseph Campbell heißt das.
Ah.
Bitteschön. Die Grundstruktur der Hero's Journey, die zahlreichen Märchen und Mythen zugrunde liegt. Ja, genau. Joseph Campbell, die Heldenreise.
Eine Empfehlung von Dr. Dom.
Genau, guckt euch das mal an. Es gibt so ganz, gibt so sehr, sehr schöne Übersichten. Nun kann man im Prinzip in die Bildersuche dieser großen Suchmaschine gehen und dann findet man schon Übersichten über die Heldenreise nach Campbell und kann das dann einfach mal auf seinen Lieblingsfilm drüberlegen. Es passt sehr, sehr häufig.
Zumindest in Hollywood produzierte, die sind sehr strikt nach Schema F quasi häufig.
Aber konzipiert. Auch nicht immer schlecht.
Also auch jeder Podcast, den ihr von uns hört, der ist natürlich nach dieser ganz klar strukturierten Heldenreise verfasst. Das ist, schaut euch das mal an, ihr werdet sofort merken.
Wer ist der Held? Oder die Heldin?
Das ist eine große Frage. Also ich vermute mal keiner von uns.
Vielleicht sind das die Autoren dieser Folge.
Wow, war das eine Überleitung oder was?
Ziemlich schlechter, aber
ja, stimmt. Frank Elstner Masterclass. Hm? Gibt es die eigentlich noch?
Nee, schon lange nicht mehr.
Also du willst ja so richtig einsteigen inhaltlich, ja? Dann mach doch mal. Komm, hau rein.
Ich wollte gerade einen ganz schlechten Frank Elstner Gag machen, aber manchmal muss man sie doch liegen lassen.
Ach, deswegen? Ich dachte schon, was macht er denn da?
Nee, hat er sich dann runtergeschluckt.
Seine Schuhe zu, oder?
Nee, ihr habt das Schlucken gehört, wirklich. So. Die Autoren der Folge sind Alan McElroy, Chris. Immer wenn ich gerade loslegen will, kommt dieser Störenfried.
Das kann doch kein Zufall sein. Woher weiß der das?
Es stört den Frieden.
Das heißt doch Störenfried, oder?
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht Peter. Bitte verzeiht die minderwertige akustische Qualität dieses Anrufs. Ich bin ein wenig kränklich.
Und Barry White.
Ich hätte mir leider nicht die Zeit nehmen können, eure neuesten Sendungen zum Thema Discovery Staffel 3 zu verfolgen.
Was?
Damit hat es natürlich keinen Sinn, euch zu den letzten Sendungen anzurufen. Da ihr euch aber mit dem Empfang von offiziellen Bild- und Tonquellen aus den Vereinigten Staaten als systemtreu geoutet habt, werde ich diese Stelle einfach mal zur allgemeinen Gesellschaftskritik nutzen. Und diese Kritik geht folgendermaßen. Ihr habt mit daran Schuld, dass ich mir jetzt hochgiftiges Aluminium um den Kopf wickeln muss. Außerdem habt ihr doch bestimmt das Gegenmittel gegen Chemtrails bekommen. Hoffentlich nicht eingeimpft, damit ihr nicht gechippt werdet. Genauso wie diese systemunkritischen Ärzte, die wollen, dass mein Kind nicht an Masern sterben kann. Lächerlich. Bill Gates hat euch in Form von CBS ja offensichtlich voll in der Hand. Und das Schwenken von alten Reichskriegsflaggen hat überhaupt nichts mit meiner politischen Orientierung zu tun. Das ist rein zufällig. Und was immer ihr da von euch gebt, das ist alles Schwachsinn. Und ich habe hier alternativen Schwachsinn. Ach Leute, jetzt ist mir die Stimme fast mehrfach versagt. Daher werde ich die Kritik an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, lebt lang und wissenschaftsbezogen.
Oh je, da tut mir vieles leid an dieser Nachricht.
Also, ich glaube, Peter hat da irgendwas durchschaut und deswegen wollen sie ihn ausschalten, zumindest seine Stimme. Sie wollen seine Stimme ausschalten.
Ich vermute auch, ja. Es gibt keinen alternativen Schwachsinn neben uns.
Wer weiß. There's a special world.
Und sie ist eine Scheibe.
Also Xavier Nadeau hat letztens versucht zu beweisen, dass es noch niemals Eis in der Antarktis gab. anhand irgendeines Modells aus dem 17. Jahrhundert von einem Typen, der den Globus quasi erfunden hat. So, also der beziehungsweise der Globen verkauft hat. Das ist natürlich schlecht, wenn du eigentlich das beweisen willst und daran festhalten möchtest, dass die Erde eine Scheibe ist und dann das versuchst mit einem Wissenschaftler, der Globen verkauft.
Ungünstig.
Wie auch immer.
Ich wusste gar nicht, dass der überhaupt noch irgendwas öffentlichkeitswirksam, also offensichtlich ja auch nicht öffentlichkeitswirksam, weil ich habe es nicht mitbekommen. Also ich gehöre zumindest nicht zu der Öffentlichkeit von Xavier Naidoo, das hätte mich aber auch gewundert.
Nee, es gibt so ein paar Boulevardzeitungen, die immer noch mitschreiben, was er so bei Telegram raushaut. Ich glaube, das ist sein einziges Medium gerade. Ich frage mich immer, woher die ihr Geld haben, die Leute. Die müssen ja irgendwie auch noch leben. Also die haben offensichtlich zu viel Geld verdient vorher, sodass sie jetzt sich diesen Lebensstil leisten können.
Der war ja schon recht erfolgreich, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der da, also wenn er irgendwie halbwegs ordentlich gewirtschaftet hat, ein bisschen was zur Seite gelegt hat, ne? Also ich vermute mal, dass seine Community jetzt nicht mehr ausreicht, um ordentlich Platten zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob der noch Musik macht, aber also er hat sich wahrscheinlich schon irgendwie, würde ich jetzt mal vermuten, für die breitere Masse disqualifiziert, oder? Also man kauft ja jetzt keine CD mehr von Xavier, CD vor allen Dingen, keine Schallplatte mehr von Xavier Naidoo, oder? Kein Tonband mehr von Xavier Naidoo und sagt sowas wie, ja, der Typ hat halt einen Knall, aber die Musik ist trotzdem geil.
Auch weiß ich nicht. Es gibt ja immer wieder die Diskussion, ob man Werk und Autor trennen kann, quasi.
Ja, ich weiß.
Oder Wagner wird auch noch einmal verkauft.
Ja, stimmt. Er hatte auch, er wollte auch zu den Wagner-Festspielen gehen. Millionen von Leuten. Naja, gut, ich meine, er hatte offensichtlich auch einen Knall, aber ja, da ist was dran. Ist ein schwieriges Thema. Kevin Spacey, Michael Jackson, all diese Geschichten so. Ja.
Ja, das ist natürlich jetzt auch ein großer Topf, den du gerade aufmachst, wo du alle Leute reinschmeißt.
Auch, ne? Es ist auch vielleicht nochmal was anderes, genau. Es ist vielleicht auch nochmal was anderes, ob du bekanntermaßen andere Menschen sexuell belästigt hast. Und, also, das heißt bekannter, also offensichtlich auch erwiesenermaßen. Oder ob du halt einen Schaden hast und Unwahrheiten erzählst. Ich meine, Schaden haben und Unwahrheiten erzählen, das verhilft anderen Menschen auf den wichtigsten Posten der Welt. Oder hat sie zumindest nicht daran gehindert?
Auch das müsste ja jetzt eigentlich diese Woche hoffentlich erledigt sein, richtig?
Ach so,
Seit 2 Tagen.
Seit 2 Tagen, ja, keine Ahnung, was da auch immer dann passiert ist. Ich meine, die Briefwahl, die wird noch dauern. Und es gibt ja so ein bisschen die Befürchtung, das war zu viel Kolokalkolorit am Anfang der Folge, die Befürchtung, dass sich Donald T. am Wahlabend, den wir ja jetzt noch nicht mitbekommen haben werden können, am Wahlabend hinstellt und sagt, hier laut Hochrechnungen bin ich der Präsident, weil die Leute, die in die Wahllokale gehen, eher Trump-Anhänger sind und die Leute, die Briefwahl gemacht haben, eher Biden-Anhänger.
So. Abwarten, aber ja. die Menschen, zu denen wir jetzt gerade hier senden, ja. Die wissen schon mehr. Und dementsprechend ist das natürlich jetzt ein bisschen Quatsch, dass wir darüber reden. Ich wollte aber gerade erstmal noch gute Besserung sagen.
Ja, gute Besserung, Peter. Mann, das klingt ja echt gar nicht mal so gut. So.
Ich hoffe, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge geht es dir wieder gut und du kannst wieder normal reden.
Ja.
Dann ruf doch nochmal an. Aber ich weiß, dass hier Anrufe zurzeit sehr, sehr schwer fallen, weil unser sprachliches Niveau natürlich nochmal immens gestiegen ist zu dieser Staffel hin. Ne?
Ich hoffe auch, dass es dir nicht nur gesundheitlich, sondern auch mental besser geht und solche Nachrichten nun wirklich nie wieder vorkommen werden.
Wir werden sehen. So, die Autoren dieser Folge, Alan McElroy, Chris Silvestri, Anthony Maranville. Was sagen sie dir?
Ach,
warum frage ich? Silvestri und Maranville kennen wir, weil sie im letzten Jahr The Red Angel geschrieben haben. Geil. In der 2. Staffel. Und außerdem den Shorttrack If Raymond Dot. Mhm. Und wenn du dich daran erinnerst, das waren ganz spannende Typen. Die haben nämlich die sind vor allen Dingen bei Discovery als Forscher angestellt, beide. Die haben vorher eine Sendung gemacht namens Kids mit Köpfchen.
Mhm, ich erinnere mich dunkel,
Show für ja. Kinder. Mhm. Also Silvestri und Maranville. Ne? Silvestri ist dann ins Fiction-Fach gewechselt, hat für Hannibal gearbeitet und Brian Fuller hat ihn dann mit zu Discovery genommen. Und er wiederum hat dann seinen Kumpel mit zu Discovery geholt.
Mhm.
So. Eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und Alan McElroy hat bisher nicht mit denen zusammengeschrieben. Der ist nämlich ein relativ erfahrener Schreiber im Horrormilieu. Hat mit Halloween 4 angefangen, anschließend beispielsweise Wrong Turn geschrieben. Also nicht mal den schlechtesten Zombie-Film, würde ich sagen.
Nie gesehen.
Ja, und dann noch so ein bisschen Quatsch. Ne? Also 3, gleich bist du tot. Oder den Tekken-Film von Uwe Boll. Beziehungsweise nicht von Uwe Boll, aber mit Uwe Boll-Qualität. Hat dann aber bei Discovery schon bei meiner Lieblingsfolge in Oval for Charon am Drehbuch mitgearbeitet.
Mhm.
Und seine erste eigene Folge mit Perpetual Infinity geschrieben. Und in dieser Staffel hat er dann noch eine Story für einen noch kommenden Zweiteiler geschrieben.
Ich bin gespannt.
Also wer sich mal die Namen angeguckt hat, der Episoden, dem wird aufgefallen sein, dass uns noch ein Zweiteiler erwartet. Und den hat Alan McElroy geschrieben, zumindest. Wie gesagt, die Story dafür, nicht das Drehbuch. Aber bei anderen Sachen hat er das Drehbuch geschrieben. Also er kann offensichtlich beides, aber muss nicht immer beides gleichzeitig machen.
Ja.
Genau. So, die drei haben hier die Story geschrieben und verantwortet hat sie als Regisseurin Anna Culpepper. Mhm. Hast du da noch ein Stichwort für?
Ich weiß auf jeden Fall, dass wir diesen Namen schon mehrfach diskutiert haben, aber du kennst mein Hirn.
Die macht in jeder Staffel eine Episode. Mhm. Also in der ersten hat sie Vaulting Ambition gemacht, dann in der zweiten The Red Angel, mhm. die dann eben auch geschrieben worden ist von Silvestri und Marinville. Mhm. Und jetzt diese hier. Aber bekannter geworden ist sie eigentlich dadurch, dass sie die drei Pilot-Episoden bei Picard gemacht hat.
Ach ja, richtig, deswegen haben wir gesprochen über sie, ja. Genau.
Und ist eigentlich schon recht bekannt, weil sie seit 2002 schon als Regisseurin arbeitet und auch ein paar Kinofilme sogar gemacht hat. Mhm. Also Romantic Comedies vor allen Dingen. Genau. Ja, das ist das Team hinter dieser Folge. Mhm. Und sie toben sich aus, würde ich sagen. Schon mal wieder große Andeutungen zu machen.
Was kann er besser als das? Ich glaube nichts.
Sollen wir reingehen?
Ich bitte darum. Also ich habe nicht so eine große Ankündigung oder keine großen Theorien, aber ich habe massiv Bock. Und wenn du nicht das Cold Open gemacht hättest, hätte ich im Cold Open sowas gesagt wie, ich glaube, ich lehne mich heute nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich vermute, dass diese Folge dir, Andreas Dohm, gut gefallen haben könnte. Und bin sehr gespannt, ob diese meine Theorie, die lange nicht so spektakulär ist wie deine, nehme ich jetzt mal an, am Ende in Erfüllung gehen wird. Aber das hört ihr am Ende dieser Folge.
Genau, das heißt, ihr könnt jetzt über die Kapitelmarken einfach dahin springen, wenn ihr möchtet.
Wenn ihr möchtet, ja. Wir haben wieder Kritik, wie ist das wieder? Wir haben nach langer Zeit, nach langer Zeit tatsächlich jemanden, der sich neu zu uns verirrt hat und irritiert war darüber, dass wir am Anfang eine Dreiviertelstunde lang über Bullshit labern. Und schon nach 10 Minuten war er, glaube ich, genervt.
Ich kann das voll verstehen.
Ich auch, total. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie keinen Plan hast, was da passiert und denkst, jetzt höre ich mir mal eben schnell so Episodenbesprechungen an und dann das.
Genau. Und deswegen Kapitelmarken. Das ist ja auch meine Kritik. Meine große Kritik gegenüber Spotify geht ja eigentlich nicht gegen Spotify. Mein Gott, das ist ein Geschäftsmodell, was ich durchaus verstehen kann. Und sie sorgen ja auch für Reichweite von Podcasts. Und die Exclusives sind ein bisschen doof, aber stören uns ja auch nicht wirklich. Was wirklich meine Kritik an Spotify ist, dass der Player kacke ist. Leute, führt doch einfach mal Kapitelmarken ein. Das wäre doch wesentlich besser.
Und es ist echt nicht so schwierig. Und man könnte es in die existierende GUI noch irgendwie mit reinbrezeln. Also die haben ja so einen Informationsschirm, wo du drauf wechseln kannst, wo einfach auch meistens gar nicht mehr so viel draufsteht. Da jetzt noch eben schnell die Kapitelmarken anzuzeigen, kann ja, echt nicht so schwierig sein.
Oder weil sie ja sowieso den Feed einmal abgreifen und das dann in ihr System übertragen, könnten sie auch einfach sagen, okay, bei jeder Kapitelmarke, dann machen wir einen neuen Track draus.
Geht auch. Whatever. Ja, alles ist möglich.
Also, hört unsere Vorschläge, liebes Team von Spotify, und macht mal was draus. Ich gehe mal ins Previously On rein.
Ja,
bitte. Wir sehen Detmers und Stamets Wunden, sie werden thematisiert, ich habe mich schon da gefreut.
Ja. Und ich habe die ganze Zeit gespürt während dieser Episode. Auch als allererstes.
Ja. Habe ich mir gedacht, dass du da an mich denkst. Ja. Das ist doch schön.
Ja.
Und wir sehen dann auch Burnhams Ankunft, die Nachricht von Senator und Adiras Geschichte. Zumindest die aus der letzten Folge.
Ja.
Genau. Und dann fängt die zweite Szene schon mit einer Überraschung an. Nämlich Culber darf beginnen.
Schön, ne?
Glaube ich, bis jetzt auch noch nie gemacht.
Nee, glaube ich auch nicht. Es ist ja ne? Eine ziemlich intensive Culber-Folge, aber auch dieser Anfang hat mich schon sehr gefreut.
Mhm. Mich freut das ja auch mittlerweile immer für Benjamin Stöwe, weil er dann auch eine größere Rolle in der Synchronisation hat, wenn Culber eben so eine aktive Rolle hat wie in dieser Folge.
Absolut, aber mich freut es natürlich auch wegen Culber der Figur und weil Wilson Cruz einfach der netteste Mensch ist auf der ganzen Welt, wie wir ja bei der letzten, war es die letzte?
Ja, die letzte FatCon, genau. Die letzte FatCon zumindest, die da stattgefunden hat. Ja.
Naja, richtig. Ja, ich bin irgendwie, es fühlt sich irgendwie so weit weg an, aber es ist halt auch weit weg.
Ja, es ist auch weit weg. Ja. FatCon 2019 ist weit weg, aber ja. 2020 war
gab's
ein
nicht,
totes
ja.
Jahr irgendwie.
Genau.
Ja, wie gesagt, Culber darf beginnen und er thematisiert dann auch die schwierige psychologische Situation der Crew nach der Ankunft im 32. Jahrhundert.
Endlich. Aber wir hatten es ja schon ein bisschen vermutet, dass das noch ein Thema sein wird. Und ich habe auch gedacht, also ich habe natürlich sofort gedacht, nachdem Detmar dann direkt am Anfang gezeigt wurde, dass das jetzt ein Thema sein wird. Und ich finde es auch, richtig und wichtig.
Es ist total richtig und wichtig. Und es ist fast wirklich schade, dass die hier diese Episoden nicht irgendwie vertauscht haben. Hm. Also klar, man musste irgendwie Adira von der Erde mitnehmen, damit diese Story hier funktionieren könnte. Aber das Thematisieren, dass die Crew eben ein Problem hat, hätte besser in die letzte Folge gepasst.
Von der Zeit her ja. Oder man hätte in der letzten Folge einfach mehr Druck erzeugen müssen. Also man hätte, ne, wie du ja schon gesagt hast, oder war ich's, ich glaube, du warst es, es gab halt einfach jetzt gerade gar keinen Zeitdruck. So, also man musste jetzt nicht dringend jetzt zur Erde, um genau.
Hätte man erst mal ein bisschen Wunden lecken können und dann
mal schlafen, mal duschen, mal solche, ne? Wenn du jetzt künstlichen Zeitdruck erzeugt hättest, dann hätte das vielleicht auch alles ein bisschen greifbarer gemacht, was da passiert ist und warum es passiert ist, aber ja, den gab es nun mal nicht, diesen Zeitdruck.
Aber sprechen wir vielleicht gerade hier mal darüber, was Culber denn überhaupt diagnostiziert. Um jetzt mal das Jugendwort des Jahres 2020 zu nutzen, die Crew ist relativ lost. Hm?
Das ist das Jugendwort des Jahres? Ernsthaft?
Ja, ich weiß auch nicht. Diese Jugendwörter des Jahres waren immer schon seltsam, aber diesmal benutzen sie ja eins, was wirklich benutzt wird mit Lost. Aber das würde aber auch schon seit 15 Jahren.
Ich wollte gerade sagen, Lost sage ich seit, ich weiß nicht wann auch immer. Seit Lost wahrscheinlich.
Gut, aber es ist das Jugendwort des Jahres 2020.
Crazy shit.
Ja. Die Crew ist lost. Ihnen wird klar, wie viel sie zurückgelassen haben, beziehungsweise verpasst haben. Und das Einzige, was sie irgendwie noch motivieren kann, ist die Suche nach der Föderation und dem Sternenflottenhauptquartier.
Neißenstein.
Ja. Und ich finde es wirklich wunderbar, dass das thematisiert wird.
Ja.
In diesem Zusammenhang, nämlich dieser Suche und der Motivation, die das gibt, könnte natürlich Adira helfen. Ne? Mhm. Adira hat aber keine Ahnung, wie sie eher an den Symbionten gekommen ist.
Und eigentlich auch sonst keine Ahnung von sich selber und also alles, was sie betrifft, ist ein bisschen blurry. Ne?
Genau. Ich greife übrigens jetzt gerade schon mal vor, ich gehe jetzt auch in das Sie über, das hat einen bestimmten Grund, den ich nachher noch erklären möchte. Dass ich das mal kurz thematisiert habe. Den Symbionten nennt sie übrigens Tintenfisch.
Stimmt, ja.
Ja, und die Erinnerung, die der Symbiont mit sich trägt, die ist irgendwie blockiert. Weil Culber und Adira selbst es jetzt nicht für die beste Idee halten, im Hippocampus rumzustochern, entscheiden sie gemeinsam mit Pollard, Burnham und Saru, dass es auf nach Trill gehen soll.
Am Ende entscheidet sie tatsächlich. Ja, am Ende entscheidet sie tatsächlich selber. Ne? Also fand ich irgendwie ganz cool, dass der Rest die Wahl lässt. So, ne? Also wir können das machen, wir können das machen und sie darf dann entscheiden.
Ja, voll gut.
Ja.
Und Saru begreift das auch nicht als übergriffig. Und das macht ihn, finde ich, an dieser Stelle noch ein Stück stärker.
Ja.
Na, er hätte ja auch thematisieren können, ja, ob wir nach Trill fahren oder nicht, das entscheide immer noch ich.
Ja.
So, auf nach Trill. So. Ich meine, das ist irgendwie, dass er das nicht gemacht hat, macht ihn an der Stelle stärker, finde ich.
Absolut.
Ja. Ja. Ja, und mit diesem kleinen Cold Open geht es dann ins Intro. Ne? Also der große Cliffhanger vom Cold Open ist, dass wir jetzt nach Trill fliegen.
Ja, einmal kurz, ne, wenn wir jetzt hier wieder bei der Dramentheorie und so einem Krams drin sind, nicht Heldenreise oder so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Aufteilung ist, aber zumindest haben sie jetzt jemand das Szenario aufgemacht. Also es ist klar, was wir in dieser Folge tun werden.
Genau, das ist der Aufbruch in der Heldenreise.
Der Aufbruch, ne? Ja.
Der Aufbruch, wobei der Aufbruch eigentlich in der gewohnten Welt stattfindet und diese gewohnte Welt gibt es natürlich nicht so richtig.
Nee.
Aber
das ist die einzige gewohnte. Die erste
Schwelle in Richtung unbekannte Welt,
ja.
Laut der Dramentheorie.
Es ist das einzige Bekannte, was sie jetzt zurzeit haben. So, also insofern, fair enough.
Ja, genau. Im Intro fehlt übrigens David Jella. Ist mir aufgefallen.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber hat ja offensichtlich Gründe.
Wer im Intro sowieso fehlt, aber auch in dieser Episode tatsächlich erneut fehlt, ist Tig Notaro.
Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen.
Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich würde es jetzt vielleicht am ehesten bei der Crew-Szene in Sarus Quartier, beziehungsweise im Ready Room thematisieren, aber man könnte es auch jetzt ansprechen. Wenn du doch eine solche Figur hast, dann ist es doch total unglücklich, mit der irgendwelche Verträge zu machen, dass die wirklich nur in 2-3 Folgen vorkommen kann.
Ja, du weißt natürlich nicht, was die äußeren Umstände sind. Ne? Vielleicht hat sie ja auch selber irgendwie gesagt, so Leute, ich mache das total gerne, weil ich habe Bock drauf, aber ich schaff's nicht mehr, als irgendwie in 3 Folgen aufzutauchen und mehr kriegt er von mir nicht. So, ich muss so viel anderen Shit machen. Und dann überlegst du dir vielleicht als Writers Room, wann du sie dann auch wirklich einsetzen willst und vielleicht haben sie Orte, an denen es sinnvoller ist.
Ehrlich gesagt hätte ich dann verzichtet. Also dann hätte ich gesagt, okay, dann nicht. Weil du kannst kein Crewmitglied einfach immer wieder mal für ein paar Folgen verschwinden lassen. Das finde ich nicht cool. Mhm. Also unabhängig davon, dass das mir natürlich Reno so ein bisschen fehlt, weil sie wirklich ein toller Charakter ist, finde ich das einfach grundsätzlich nicht cool, wenn ein Crewmitglied einfach mal für ein paar Folgen verschwindet und dann plötzlich wieder da ist. Vor allen Dingen so ein elementares Crewmitglied, die ja offensichtlich sich anschickte, Chefingenieurin zu werden.
Aber das passiert ja in eigentlich allen Star Trek-Serien, oder? Also ich meine, so Leute wie Nork oder auch Jake oder Wesley oder O'Brien oder Keiko oder... Also das sind ja alles Figuren, die irgendwie einigermaßen wichtig sind, aber die halt auch, selbst Quark ist über Folgen hinweg nicht aufgetaucht. Also nicht über Folgen hinweg, aber es gibt immer wieder Folgen, wo er nicht auftaucht.
Ja, aber nicht Geordi, nicht O'Brien und nicht B'Elanna Torres. Ich finde einfach, die Chefingenieurin rauszunehmen für ein paar Folgen, finde ich einfach blöd. Also ich hätte überhaupt kein Problem damit gefunden, wenn Technotero irgendein random Crewmitglied gespielt hätte, was halt nicht immer irgendwie dabei sein müsste. Aber jetzt bei dieser Saru-Szene, ne, also es gibt keinen Grund dafür, dass da irgendwelche random Guys dabei sind, wie Linus oder so.
Ja, ne? ja, du hast schon recht.
Aber Technotero nicht, also beziehungsweise Chad Reno nicht. Das ist einfach, ja. Da kann niemand innerhalb der Serie jetzt was dafür, sondern das ist einfach irgendwie ein Produktionsproblem.
Und ich glaube auch, ja.
Das finde ich aber schon auch wirklich ein deutliches Problem und dann müssen wir es auch irgendwie ansprechen. Ja. Gut. Sie springen nach Trill und entgegen ihrer Befürchtung werden sie dann tatsächlich doch recht nett begrüßt.
Ne? War schon ziemlich nett, doch, ja. Ja.
Von einem Commissioner namens Wars, habe ich verstanden.
Mhm. Ja, sowas in der Richtung, ja.
Und der wird erst recht besonders freundlich und nett, als Saru erzählt, dass ein Symbiont an Bord ist.
Also der ist erstmal schon ziemlich baff darüber, dass es überhaupt irgendwie noch was von der Sternflotte da so rumfliegt. Und als er dann auch wirklich, glaube ich, anfängt zu realisieren und zu glauben, dass es tatsächlich Sternflotte ist, dann merkst du schon, dass er ihnen sehr wohl gesonnen ist. So, ne? Aber klar, die Nummer mit dem Trill oder mit dem Symbionten öffnet, glaube ich, dann alle weiteren Türen.
Meinst du, sie haben übrigens vergessen, dass in der ersten Folge Adityas Sail, so heißt er doch, ne, noch sagt, dass innerhalb der Com-Reichweite 2 Sternflottenschiffe unterwegs waren?
Stimmt, hat er gesagt, ja. Aber die sind ja jetzt
vergessen?
Die sind ja jetzt ganz woanders, ne?
Jetzt sind sie ganz woanders, aber irgendwie wird das nicht mehr thematisiert. Also ich hätte doch spannend gefunden, wenn man mal thematisiert hätte, was das dann für 2 Sternflottenschiffe da waren.
Das stimmt, vor allen Dingen wäre das auch ein viel besserer Anhaltspunkt, die Föderation zu finden, als irgendwie ein Hilferuf von irgendeiner Persönlichkeit, auf die Persönlichkeit, in der die Persönlichkeit drin ist, keinen Zugriff hat.
Ja. Genau, und das ist wieder ein Moment, wo wir das Drehbuch weiterschreiben müssen. Das ist natürlich schade. Ne? Also ja. Wir können natürlich jetzt sagen, ein Satz hätte genügt. Das sind alte Sternenflottenschiffe, die jetzt von irgendwem weitergeführt werden und die haben einfach nur die Sternflottensignatur. Punkt. Ne?
Ja,
hätte gereicht.
Alles ist möglich. Also alles, genau, man hätte, also es ist alles, aber vieles wäre möglich gewesen, um das wieder irgendwie zu relativieren.
Ja. Na gut, wie gesagt, du hast gerade beschrieben, Commissioner Wars ist erstmal verwundert, dass überhaupt ein Sternflottenschiff unterwegs ist.
Ja.
Und ist dann begeistert, dass ein Symbiont an Bord ist. Denn offensichtlich haben die Trill viele Symbionten bei The Burn verloren.
Ja. Ja, nicht nur, ich habe es tatsächlich so verstanden, dass, also beides, ne, Symbionten und auch Hosts und, aber das kommt später, ne, dass sie offensichtlich auch ein Host-Problem haben, so, also dass genau, zu wenig das Hosts später, sind. Ja, ja, ich greife vor, gut, ich rauf
zu. Ja, alles gut, alles gut. Ja. Aber du hast ja absolut recht, also er sagt hier, glaube ich, an dieser Stelle, wir haben viele Symbionten verloren und später beschreibt er auch das Host-Problem.
Ja.
Ja, wieder wird jetzt aufgeräumt in der nächsten Szene. Ne? Saru geht nämlich zu Stamets und fragt ihm, hey Stamets, wie war es denn mit dem letzten Sprung? Und Stamets sagt, ja, alles super, kein Problem. Ne? Mhm. Aber Saru ist damit nicht zufrieden, weil er ja weiß, dass Stamets noch vor einiger Zeit schwer verletzt war.
Ja.
Und ich denke, yes, stark, yeah, es wird thematisiert, wow.
Das macht natürlich immer noch nicht so viel besser, dass dieser Gap da drin ist, ne? Dass man nicht so ganz so, also offensichtlich hat Kalber ihn halt wieder irgendwie fresh gespritzt in der Zwischenzeit. Kann man sich jetzt so ne, also ich meine, wir haben ja auch genug Szenen gesehen, irgendwie in Krankenstationen von irgendwelchen Star Trek Vehikeln, wo man dann halt irgendwie mit einem Tricorder-Firma um die Person drumherum gewischt hat und alles war wieder gut. Das müssen wir uns jetzt wahrscheinlich denken an der Stelle, so, ne?
Klar müssen wir das, aber trotzdem auch hier wieder ein Satz hätte genügt.
Ja.
An wen müssen wir diese Kritik eigentlich richten? Boah. Warum habe ich diesen Satz? Warum? Das war ein ziemlich einfacher Satz und ich habe vier Fehler darin eingebaut. An wen müssen wir diese Kritik richten? An Michelle Paradise?
Es ist halt die Frage am Ende, ne? Also meinst du, sie hat es verkackt in der letzten Folge? Oder sie hat es also.
Ja, sie war ja nicht die Schreiberin.
Sie war nicht die Schreiberin, aber sie hat ja die Verantwortung.
Genau, ich würde sagen, als Showrunner müsstest du doch wahrscheinlich auf Continuity am ehesten achten, oder?
Aber die müssen ja auch Leute haben, die eigentlich auf sowas wie Continuity achten, oder?
Ja, der Writers Room halt, ne?
Also ich habe einen ehemaligen Schulfreund gehabt, das ist jetzt ein bisschen andere Continuity, aber der hat, ich glaube, der macht mittlerweile vor allem Regie, aber der hat, als er beim Film angefangen hat, relativ viel Continuity gemacht. Das heißt, er hat an Sets dafür gesorgt, dass die Sachen wieder so aussahen, wie sie ausgesehen haben in der letzten Szene, dass die Leute wieder genauso ausgesehen haben, dass Zigarettenstummeln ähnlich lang sind, dass Gläser ähnlich voll sind und all solche Dinge. Also wenn es jemanden gibt am Set, der für solche Sachen zuständig ist, dann muss es doch auch irgendwie jemanden geben, der für solche Sachen im Buch zuständig ist, oder?
Ja, beziehungsweise, ja, genau. Also ich fände es mal spannend, was dessen Jobbeschreibung denn mal war. Also vielleicht kannst du den nicht mal dazu bringen, dass wir ganz kurz mit dem sprechen können vor der nächsten Folge?
I don't know, ob der da Bock drauf hat. Ich kann ihn mal fragen.
Ja, wäre doch mal eine tolle Idee irgendwie. Dass er mal kurz erklärt, was die Jobbeschreibung von ihm ist und ob er dann auch ja so ein bisschen Einblick irgendwie in die Drehbücher der Folgen hatte, um da dann auch drauf zu achten.
Also klar, der Einblick in die Drehbücher, weil in den Drehbüchern natürlich drinsteht, hier Barszene Teil 2, keine Ahnung, es stehen immer noch zwei Dingsbums auf dem Tisch und so, ja. Also ne, klar. Ne? Und im Drehbuch steht ja dann wahrscheinlich auch hier Szene 32, gleiches Setting wie in Szene 25 und dann steht da drin irgendwie Barhocker, Tisch, Tischtuch, Serviette,
Nee, die Frage ist aber jetzt, ob er auch den Job hatte, Drehbuch 1, Folge 1, nee, der hat das nur für Film gemacht, ne?
Ja, das für Film. Ich glaube, der hat es vor allem für Film gemacht, ja. Ja, aber trotzdem ist ja die Frage, ob du, ne, du kannst ja auch in einem Film kannst du ja in so ein Schlamassel reingeraten, wenn du halt irgendwas thematisierst, was dann vielleicht für 20 Minuten nicht mehr Thema ist und du greifst es hinterher wieder auf und vergisst halt irgendein Detail.
Ja. Ja, schwierig.
Ja. Aber offensichtlich haben sie es ja nicht vergessen, sondern sie hatten irgendein Problem damit oder haben es irgendwie nicht unterbekommen in Folge Nummer 3 und waren sich ja offensichtlich dessen bewusst, weil sonst würden sie damit jetzt nicht aufräumen. So.
Ja, vielleicht war es ja auch, ist auch ein Schnittopfer gewesen, die Szenen.
Ja, alles aber möglich.
Dann,
ja.
Muss ich halt irgendwie darauf achten, dass im Final Cut nicht irgendwelche Inkonsistenzen, nennt man das so?
Ja, ja, stimmt, kann man
entstehen.
So.
Und vielleicht ist das dann wieder der Job von Michelle Paradise. Ich weiß es nicht genau.
Und vor allen Dingen kannst du natürlich auch fragen, ich meine, die letzte Folge, also Folge 3, war, glaube ich, gar nicht so lang. Ne? Die war jetzt ziemlich lang mit irgendwie 54 Minuten, glaube ich, irgendwas. Ne? Mhm. Und ich meine, die letzte, die war unter 50. Da hätte man natürlich keine Ahnung, was die da jetzt haben rausschneiden müssen. Vielleicht haben die da irgendwie einen ganzen Strang rausschneiden müssen oder hätten sie, oder vielleicht auch gar nicht erst gedreht, weil sie gemerkt haben, es passt nicht rein oder was auch immer. Aber ich meine, 3 Minuten mehr oder 2 und man hätte es erklärt, meiner Meinung nach. Vielleicht auch in einer. Ja.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr unklar, warum das nicht passiert ist.
Ja.
Jetzt wird es geklärt und das finde ich wirklich toll. Vor allen Dingen macht es nochmal einen Aspekt von Saru als Captain auf, der wirklich großartig ist. Ne?
Er kümmert sich, ja. Und er kriegt auch mit, was um ihn herum passiert. So, ja.
Ja, und er vergisst sowas nicht, genau.
Und das ist ja auf mehreren Ebenen super. Nicht nur, weil Stamets halt so beschissen dran war in der Folge, also in der vorletzten Folge, ne? Sondern auch wegen dem, worüber wir ja in unserer letzten Folge schon gesprochen haben, nämlich, dass er irgendwann mal das mit dem Springen nicht so geil war für ihn, so, ne?
Genau.
Und das thematisiert er damit ja auch wieder, ne?
Genau, das hat Saru nicht vergessen.
So. Ja.
Und das ist von der ersten Staffel eigentlich, ne?
Ja.
Als Stamets da zusammengebrochen ist, glaube ich, ich glaube, bei Context is for Kings hat das zum ersten Mal gemacht, aber der ist auf jeden Fall, glaube ich, auch in der ersten Staffel zusammengebrochen.
Es ist die letzte Folge gewesen. Es ist die letzte Folge gewesen, bevor sie ins Mirror Universe sind. Da gab es ja diese Szene, wo Lorca mit.
Into the Forest I Go.
Dankeschön. Diese Szene, wo Lorca mit Stamets in die Ferne gucken und so nah beieinander sind, was so diesen Forscherdrang angeht und Stamets dann erklärt, nee, das ist jetzt nicht vorerst das letzte Mal, das wird das letzte Mal sein, dass ich überhaupt springe. Und
stimmt, das war kurz nach diesen Mini-Warp-Sprüngen, ne? Diesen Minisporn-Sprüngen.
Genau.
Ganz viel, ne?
Ja. Genau, richtig.
Ja, toll. Saru hat es nicht vergessen. Das ist wirklich super. So, und genau wegen diesem Problem sollen Tilly und Stamets jetzt eine Lösung finden, damit Stamets eben diese, ich habe es mal genannt, Herrschaftsfähigkeit, ne? Das ist wie ein Herrschaftswissen, nur dass er halt der Einzige ist, der es kann.
Ja.
Dass er die verliert, ne? Dass es irgendwie auch anders geht. Und Tilly hat tatsächlich auch eine Idee.
Mhm.
Nämlich eine Lösung mit dunkler Materie.
Ist immer gut. Dark Matter.
Sie hat ja die Erinnerung, ne? Die dunkle Materie wurde von der Discovery eingefangen, als man versucht hat, Terra Lysium zu retten, weil die dunkle Materie ja fast auf Terra Lysium gefallen wäre. Und da hat Tilly so ein paar Experimente mitgemacht und da wurden auch die Jacep quasi in Tilly versetzt. Ne? Wir erinnern uns mit May, die ist der Tilly da bedroht hat. Und dementsprechend hat Tilly Erfahrung mit dunkler Materie und würde gerne an der Stelle weiterforschen, weil sie glaubt, das könnte ja eventuell wir können eventuell damit irgendwie ein Interface bauen für den Spornantrieb.
Klingt für uns eigentlich alles ziemlich plausibel. Also, ne, ist ja auch ganz, ganz hübsch dann irgendwie aus der zweiten Staffel wieder hierher geholt. Für Stamets klingt das alles aber überhaupt gar nicht gut.
Der lässt sie total abblitzen, ne?
Mhm.
Wie hast du das interpretiert? Ja. Will er seine Herrschaftsfähigkeit nicht verlieren? Will er weiter da so wichtig sein?
Ich glaube schon. Also ich habe das tatsächlich in der Szene auch gedacht. Also so habe ich es gefühlt, dass er derjenige sein will, der so ein bisschen die Kontrolle hat. Und ich glaube nicht nur, weil er es geil findet, die Kontrolle zu haben. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Das erfahren wir ja dann auch später irgendwie nochmal in dem sagenumwobenen Dinner, dass das schon irgendwie auch mitschwingt ein Stück weit. Aber ich glaube, es geht vielleicht auch so ein bisschen um dieses, was er auch schon auch formuliert, ne? Auch dieses Schutzbedürfnis, was er der Crew gegenüber hat, weil es einfach eine crazy Geschichte ist, die da passiert. Ne? Diese Sprünge sind einfach saugefährlich und vielleicht hat er auch nicht vergessen, was mit seinen Schwestern oder mit dem Schwesternschiff der Discovery passiert ist und seinem guten, Glenn, ne? Genau, seinem guten Kollegen, Freund, wie auch immer, der ja auch geforscht hat an dem gleichen. Und ich glaube, wenn da nur so ein bisschen was schief geht, kann halt ordentlich was schief gehen. Ja. Ein bisschen redundant, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, vor allen Dingen, wenn man mit dunkler Materie arbeitet, ne? Aber dazu später mehr.
Ja.
Trotzdem, ich finde es ganz gut, dass es hier erstmal thematisiert wird, aber Saru war ja auch schon weg, als Tilly und Stamets dann da kurz darüber gesprochen haben.
Ja.
Dementsprechend kriegt Saru nicht mit, dass Stamets hier Tilly komplett abblockt. Sonst hätte er wahrscheinlich an der Stelle schon interveniert.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Also, Calber macht jetzt dasselbe wie Saru, nämlich weitergehen und Leute scannen. Mhm. Das hat er quasi in der ersten Szene, das habe ich noch vergessen, er ist in der ersten Szene ja auch über die Brücke gegangen und hat alle Leute mal kurz gescannt. Und jetzt besucht er Burnham in ihrem Quartier.
Nervt so ein bisschen, ne? Also warum gehen die nicht einfach zu ihm? Der läuft ja diesen Leuten hinterher. Also mich jetzt an seiner Stelle genervt.
Ja, gut. Ich weiß weiterhin nicht genau, welche Rolle Carver überhaupt hat.
Also du meinst
weißt du das?
Nee. Man findet es ja auch in der Folge nicht so richtig raus. Und es gibt halt offensichtlich ein Medizinerin-Mediziner-Team, aber über die Rangordnung bis auf das eine Mal, wo Dings als Chefärztin ja auch bezeichnet wurde, wie heißt sie noch gleich?
Pollard.
Pollard, als Chefärztin ja schon mal bezeichnet wurde, gibt es ja keinerlei Anhaltspunkte irgendwie, oder?
Ja. Ich würde gerade sagen, dass Carver einfach ein Arzt ist.
Ja.
Ja, und dementsprechend, vielleicht hat Dr. Pollard gerade wirklich die Krankenstation und offensichtlich ist da ein bisschen Entspannung eingetreten und dementsprechend kann Carver dann auch mal einen Crew-Scan machen und muss dabei nicht die Leute irgendwie zur Krankenstation rufen.
Na gut, von mir aus.
Burnham ist wiederum jetzt ganz anders wieder. Ne? Die ist ganz woanders unterwegs. Die ist wirklich die neue Burnham.
Ja. Und das merkt auch Calber, ne?
Genau, die hat Erinnerungsstücke im Quartier stehen, hat immer so ein leichtes Lächeln auf den Lippen und so weiter, ist völlig unbeschwert. Ne? Das ist wirklich, glaube ich, das beste Wort, das man sagen kann.
Ja.
Wirkt unbeschwert.
Also viel, viel unbeschwerter als diese sorgenzerfressene Burnham aus den ersten beiden Staffeln.
Das ist schon ziemlich krass, wie hier die Änderung auch gespielt wird von Sonequa Martin-Green. Das finde ich wirklich, wirklich toll.
Ja.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ja noch kein Feedback zu Folge 3 lesen können, weil sie ja noch keiner gesehen hat.
Ja.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr da draußen drauf reagiert. Gerade die Leute, die eben so immer Cryham gesagt haben und sowas, ne, die immer davon geredet haben, dass Sonequa Martin-Green da wirklich viel zu viele Emotionen reinpackt. Wie ihr den Wechsel von ihr, beziehungsweise das, was sie hier spielt, beurteilt. Das
ist wirklich
spannend. Ja. Carver will, dass Burnham Adira nach Trill begleitet.
Mhm.
Warum? Weil Burnham etwas Ähnliches durchgemacht hat wie Adira, alles hinter sich gelassen. Und
Ja, Burnham sagt nicht völlig zu Unrecht, hast du ja schon auch ein Stück weit, ne? Also,
genau. Carver ist eigentlich der klassische Typ, der genau das auch schon gemacht hat, ne?
Ja.
Also da irgendwie im Sporennetzwerk rumgehangen hat und dann quasi neu geboren wurde, beziehungsweise ausgetauscht wurde.
Ja, er ist tot quasi, ne? Also.
Ja. Genau. Aber Carver hat ein Argument. Burnham hätte nämlich noch etwas Besonderes. Und das erläutert er uns jetzt.
Mhm.
Er sagt, posttraumatische Belastungsstörungen können vergehen und dann würden sich eventuell die Träger weiterentwickeln. Und er sieht Burnham in genau diesem Prozess.
Mhm.
Und Adira ebenfalls. Nur Burnham ist weiter.
Mhm.
Und witzigerweise bestätigt Burnham das dann auch.
Mhm.
Und sagt dann, ja, und daran liegt es auch, dass ich hier Probleme habe, mich wieder an die Crew anzunähern, dass ich mich irgendwie hier noch nicht so richtig heimisch fühle.
Ja.
Finde ich eine sehr, sehr schöne Diagnose von Carver und auch wieder eine neue Facette von Michael, dass sie wirklich mit einer Leichtigkeit trotzdem Probleme besprechen kann. Ne?
Ja, selbstreflektiert ist an der Stelle und darüber aber trotzdem nicht in große Sorgen verfällt, sondern irgendwie merkt, sie ist in einer Art Prozess und analysieren kann, was der auslöst, ne? Weil wir haben ja schon die Anpassungsprobleme in Folge 2 schon gemerkt, so, ne? Dass, dass da einfach ein Gap gerade stimmt, in Folge 3, genau, dass es halt gerade irgendwie ein Gap gibt, so zwischen ihr und der Crew. So. Und sie kriegt das mit und sie versteht auch, woran es liegt.
Ich finde es total krass, wie das die ganze Zeit auf mich gewirkt hat. Es ist irgendwie so ein unterschwelliges Wirken auch. Aber Burnham hat die ganze Zeit für mich so weit entfernt von allem gewirkt. Also Burnham, die bis jetzt immer für alles die hundertprozentige Verantwortung übernommen hat, das macht sie teilweise in dieser Folge wieder, aber trotzdem wirkt es anders. Es wirkt irgendwie so, unbeteiligt oft. Irgendwie. Also, unbeteiligt ist auch nicht das Falsche.
Ja,
ich weiß es nicht genau.
So ein bisschen. Ja, selbstsicherer ist auch eigentlich das falsche Wort. Reifer, irgendwie so ein bisschen gechillter irgendwie, so ein bisschen, sie ist so ein bisschen Captain-like, sie schwebt so ein bisschen über den Dingen und man hat irgendwie das Gefühl, also sie hat mehr Zuversicht, dass alles gut wird, glaube ich. Das ist es vielleicht.
Und sie wirkt halt nicht, sie wirkt halt die ganze Zeit nicht so, als würde sie das, die Last der Welt auf ihren Schultern tragen. Sondern sowas, mehr so, okay, ja. ich weiß, dass es Probleme gibt und ich weiß auch, dass ich Probleme angehen möchte und auch teilweise Probleme drängen, wenn wir uns nachher an Adira erinnern. Aber trotzdem ist es ist nicht alles auf ihren Schultern. Sie kann nicht alles lösen. So. Und das, da hatte sie eine andere Attitüde irgendwie.
Ja, das thematisiert Kalber ja tatsächlich auch nochmal dann. Ne?
Ja, genau. War ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Fand ich auch.
Sehr, sehr klugen Kalber.
Ja.
Ja, und Kalbers Begründung gibt Burnham dann auch quasi ungefiltert an Adira weiter.
Mhm.
Die möchte erst nicht, dass Burnham mitkommt, ist aber dann doch bereit.
Ja, war so ein bisschen der kleine Kindertrick, ne? Dann, gut, dann geh alleine.
Hm? Ja, genau. Guck hat mal, Burnham sie einfach stehen lassen.
Ja.
Schön ist Adiras Spruch, ja, ich vertraue Kalber, weil ich ihn mag.
Ne? Ja.
Und Burnham hinterfragt das und das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Move. Sie meinte so, ja, solltest du ihm nicht vertrauen, weil er Arzt ist und nicht, weil du ihn magst. Ne?
Ja.
Ja, auch im Prinzip ein Kommentar auf das gesamte Weltgeschehen. Ne? Mhm. Leute, sollten wir nicht einfach nur aus Sympathie irgendwelchen Leuten vertrauen, sondern vielleicht, weil sie die besseren Argumente haben?
Ja.
Das wäre doch mal ein gutes Ding.
Ne? Ja, schließt so ein bisschen an Peter an. Ne?
Ja, genau.
Lebt lang und wissenschaftsgläubig.
Liebe Grüße daran an der Stelle. Zwei Bedingungen hat Adira dann aber doch noch. Ne? Sie sagt erstens, wenn ich das richtig verstanden habe, sie möchte niemanden mehr zurücklassen,
mhm.
ne? Auch nicht ihren Symbionten. Ne?
Mhm.
Sie möchte auf gar keinen Fall auch irgendwie getrennt werden vom Symbionten.
Mhm.
Und zweitens soll Burnham mit dem Pathos sparen, das macht sie nämlich fertig.
Ja, da muss ich auch lachen.
Ja,
gut.
So ein bisschen, Adira ist hier so ein bisschen ein paar Zuschauer aus Folge 1. Ne?
Ja. Ein kleiner Stellvertreter der Fanbase, eines Teiles der Fanbase, ja.
Genau. Und endlich sehen wir am Ende dieser Szene auch das Discovery Shuttle wieder, aber die Beschriftung mit DSC-31 ist neu, oder? Zumindest habe ich es so noch nicht gesehen und da habe ich es nicht in Erinnerung.
Ich finde, es sieht vor allen Dingen ziemlich fertig aus.
Ja?
Ich fand es so ein bisschen irgendwie, sah irgendwie so ein bisschen, ich musste an Lower Decks denken und das Ding, an dem Dingsbums die ganze Zeit rumgeschraubt hat, ne? Hm?
Rutherford.
Rutherford, ja.
Ich weiß es nicht. Ich finde, es sah. Also, es hat auf jeden Fall eine neue Beschriftung irgendwie. Ja, und die sah so ein bisschen angemockt aus, das stimmt schon, aber vielleicht war das auch einfach der Style, das ist so ein bisschen Vintage.
Ja, maybe.
Das ist wie wenn man Möbel mit Kreidefarbe anmalt.
Hm. Wie auch immer, ja. Ich habe mich kurz gefragt, warum nicht beamen? Das sind so Fragen, die man sich stellen kann oder auch wieder sein lassen können, so, aber ich meine, die sind im 32. Jahrhundert. Warum fahren die quasi mit dem Bus runter?
Stimmt. Stimmt. Punkt.
Ja. Whatever.
Also wahrscheinlich, weil sie einfach diesen Landeplatz brauchten, ne? Und das musst du für die Story herhalten, aber du hast schon recht, ne? Also das Shuttle ist einfach eigentlich unnötig an dieser Stelle. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, ja, weil vielleicht gibt es diese Beam-Technologie auf den Planeten nicht mehr. Also das Gegenstück zum Beam, zum Pad auf der Discovery. Auf der anderen Seite braucht man das ja in den meisten Fällen überhaupt nicht auf dem Planeten.
Das ist auch ja eh eins der großen unklaren Geschichten in Discovery. Wann muss man sich auf so ein Ding draufstellen und wann nicht? Ne?
Ja. Aber du hast schon recht, ne? Wahrscheinlich hätten sie besser beamen können. Ja.
Whatever. Egal.
So. Wir bleiben aber vorher nochmal auf der Discovery. Kalber leistet seinen medizinischen Bericht bei Saru. Ne?
Mhm.
Wir hatten ja gesehen, er lief von Person zu Person und hat sie mit so einem medizinischen Tricorder gescannt. Und er sagt dann auch, ja, alle Crewmitglieder sind gesund, aber mehr so körperlich. Ne?
Mhm.
Die Stresslevel sind überhaupt nicht in Ordnung. Übrigens auch nicht bei Saru selbst.
Ja.
Und der überlegt aber jetzt, wie er seiner Crew helfen kann. Sagt dann erst so, ja, wie wäre es denn mit so einem Fokus auf Dienst und Routinen? Das ist doch eigentlich was immer hilft in solchen Situationen. Und Kalber sagt, ja, sonst ist das sehr hilfreich. aber wir befinden uns halt hier in einer Sondersituation. Er beschreibt da auch nochmal dieses, was ich in den letzten Folgen immer wieder genannt habe, existenzialistisches Gefühl. Ne? Mhm. Also so dieses Gefühl, ja, dass es keine Bedeutung hat,
ja,
wenn die Discovery einfach weg wäre.
Und damit auch halt alle, also man selbst hat einfach keine Bedeutung mehr. Ne? Man hat ja keine Funktion, genau, keine Rolle, keinen Platz, solche Sachen. Ne?
Genau. Und das ist natürlich ein Problem. Culber schlägt aber auch einen Ausweg daraus vor, ne? Weil er jetzt hier im Konstruktivmodus ist.
Mhm.
Er sagt, Verbindungen schaffen. Irgendwie. Du musst Connections. Ne? Also ja, irgendwie, wenn nicht innerhalb der Crew, dann vielleicht innerhalb dieser Welt, aber vielleicht auch erst mehr innerhalb der Crew.
Mhm.
Und Saru nimmt das so mit. Er sagt, ja, das klingt erstmal nach einem guten Plan. Auch hier wirklich, hier treffen wirklich in dieser Folge zwei sehr, sehr klug geschriebene Figuren aufeinander.
Ja.
Die
ja,
sich gegenseitig auch da helfen können an der Stelle. Also Saru hört einfach nicht auf, bis er irgendeine Lösung hat, und Culber beschreibt ihm das Problem gut.
Ja, und auch auf Augenhöhe, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, da ist jetzt kein großer Gap. Also Saru kann da auch irgendwie Fragen stellen, ohne dass er seine Rolle verliert. Und Culber kann ihm, ohne dass er ihm zu nahe tritt, sein Gefühl oder seine professionelle Meinung mitgeben. Finde ich auch schön, ja.
Ihr merkt, wir hören einfach nicht auf, über Saru als Captain zu schwärmen.
Es funktioniert tatsächlich viel, viel besser, als ich mir das jemals hätte vorstellen können.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut funktioniert tatsächlich. Ja.
Ich meine, du warst ja immer schon ein bisschen mehr Saru-Fan als ich, glaube ich, aber ich finde auch, dass so wie sie ihn jetzt hier schreiben, dieser neue Saru, und es ist ja nochmal neuer Saru, also wir hatten ja schon einen neuen Saru in Mitte Staffel 2 quasi, ne? Und ich finde diese Facetten, die er jetzt alle zeigt, finde ich also vor allen Dingen auch plausibel geschrieben. So, es ist ja nicht so, dass er würden sie ihm irgendwas so überstülpen, sondern es funktioniert irgendwie alles organisch und gut.
Ja. Nee, ich hatte in der zweiten Staffel ja auch immer noch gedacht, vielleicht braucht Saru trotzdem wieder einen neuen Captain und vielleicht finden sie den in der Zukunft oder sowas. Aber jetzt gerade bin ich echt der Meinung, der macht das so gut. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es jetzt wäre, noch einen anderen Captain zu haben, zu dem er dann wieder zudienen müsste.
Und der ist halt auch, das ist vielleicht auch gar nicht so doof gewesen, dieser Move. Ne? Er ist halt jetzt auch nicht er ist kein Pike, er ist kein Picard, so, er ist kein Lorca, er ist nicht so eine krass charismatische Mega-Figur. So,
also, ja, das thematisiert er ja selber auch, ne?
Genau.
Dass er kein Pike ist an der Stelle.
Stimmt. So, aber auch so aus Writing-Sicht, ne, ist es natürlich irgendwie ganz praktisch, weil sie ja, glaube ich, zumindest in den letzten zwei Folgen, auch so ein bisschen mehr die Crew mit in den Vordergrund stellen wollen. Also das dieses Wir. Und ich finde, dieses Wir kannst du halt viel einfacher erzeugen, wenn du schon eine starke, gute Führungsperson hast, die aber jetzt nicht alle mit ihrem Charisma komplett einnimmt und weglullt so, und wo die Aufmerksamkeit einfach nicht mehr für den Rest da ist. So, ne?
Genau. Um hier vielleicht einen Punkt aus dem Fazit vorwegzuziehen, auf jeden Fall sehen wir an dieser Folge, dass sich Discovery ein Stück weit mehr zur Ensemble-Serie entwickelt.
Glaube ich auch.
Sonst wäre in der ersten Staffel, glaube ich, oder auch in der ersten Staffel auf jeden Fall, wäre eine Szene wie dieses Essen ohne Michael nicht möglich gewesen.
Ja.
Bin ich fest und überzeugt.
Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch bemerkenswert, dass Michael sich jetzt da reingezeckt wurde quasi in den zweiten Hauptstrang, ne? Das hätte natürlich auch genauso gut Culber machen können, vielleicht möglicherweise, aber dann hätte Michael halt keine Funktion gehabt in dieser Folge. Also es war schon klar irgendwie, dass sie irgendwas machen muss. Aber ich finde es auch okay, weil, ich meine, auch die ersten beiden Staffeln waren ja so ein bisschen anders angelegt, vor allen Dingen die erste. Also da gab es ja im Prinzip ja auch echt nur eine Handvoll handelnder Figuren so, und so war es halt geschrieben. Genau. Punkt. Ja.
Ja, so, Burnham und Adira kommen auf jeden Fall jetzt auf Trill an. Ne? Ein wunderschöner Planet mit fliegenden Fischen und parkähnlichen Anlagen kenne ich sonst nur von zu Hause. Sie werden von dem Commissioner, den sie auch schon auf der Discovery als Holo-Figur gesehen hatten, und dem spirituellen Leiter und der weltlichen Führerin begrüßt.
So.
Alle sehr freundlich.
Ja.
Ja. Das ändert sich allerdings in dem Moment, wo den Trill klar wird, dass Adira menschlich ist.
Ups.
So, und an dieser Stelle mal kurz eingehakt, Adira nutzt nämlich hier die Selbstbezeichnung, als Selbstbezeichnung das She.
Ja.
Ne? Und wir wissen jetzt leider zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, wie die deutsche Übersetzung das macht. Ich würde aber deswegen in der Bezeichnung von Adira auch zum Sie übergehen.
Mhm.
weil Selbstbezeichnungen sind halt der Maßstab. Ne? Da müssen wir jetzt nicht irgendwie zwangsweise ein Sie-Er draus machen, wenn sie sich selbst mit Sie bezeichnet an dieser Stelle. Die Schauspielerin genau. Übrigens, beziehungsweise, ja, man sagt, sagt man die Schauspielerin, das ist jetzt schon wieder schwierig. Die schauspielende Person würde they sagen, als Selbstbezeichnung, aber offensichtlich ist das hier in der Serie anders gelöst. Das heißt, wir können hier zum einfacheren sie übergehen.
Es ist ja eh eine schwierige Kiste, ne, mit diesen Trillen. Ne? Ich meine, Dex war ja auch eine sie. Und obwohl sie auch viele Rs in sich hatte, so, ne? Und das heißt, bei den Trill hat man sich dann offensichtlich dann, oder haben sich die Hosts dann an dem Geschlecht orientiert, das sie irgendwie mitgebracht haben. I don't know. Es ist ja, ne, also.
Ja, wenn, aber ja. Ich glaube ja auch, das Geschlecht, was Adira mitgegeben hat, ist weder weiblich noch männlich. Hm. Deswegen ist es ja nicht nur die Verbindung zwischen Host und Symbiont. Sondern tatsächlich auch, dass
quasi der Host in
Host nicht binär ist. Genau. Ja. Ja. Gut, aber es macht es uns natürlich jetzt an der Stelle einfacher. Ne? Wir wollten es aber jetzt nicht zwangsweise uns einfach machen, aber wenn hier eine Selbstbezeichnung mit Ski vorliegt, dann dürfen wir einfach zum See übergehen.
Punkt. Okay. Ne?
So.
Mhm.
Der spirituelle Führer fragt Adira nach ihrem Namen, aber sie kennt nur ihren Namen, also nur Adira, ne? Nicht den ihrer Wirte, also der vorangegangenen Wirte.
Ja, die Geschichte ist schnell erzählt, ja.
Ja, das ist ein Problem. Deswegen schlägt der Commissioner jetzt vor, Adira sofort von dem Symbionten zu trennen. Das Problem ist, das würde die Wirtin töten. Mhm. Und deswegen ist der spirituelle Führer vollständig dagegen und sagt, nee, lass uns Adira bitte anerkennen und sie zu den Höhlen von Makala bringen. Die kennen wir aus DS9, Equilibrium, wo auch ganz viel vorweggenommen worden ist, was jetzt hier bald passieren wird. Ne? Mhm. Also damals sind Cisco, Bashir und Dex da gewesen, um Dex' Vergangenheit aufzuarbeiten. Da ging es irgendwie
um einen den Mord
von Joran Dex. Ne? Ja. Und in der Folge haben wir übrigens auch gelernt, dass nur einer von 1000 Kandidaten oder KandidatInnen ein akzeptabler Host ist. So, das erklärt das große Problem, was Trill gerade hat. Ne? Es gibt einfach auch keine Hosts mehr für die Symbionten.
Hm? Ja, genau. Und also da sieht der spirituelle Führer eher eine Chance drin, so, ne? Also ich glaube, er sagt es, glaube ich, an der Stelle noch nicht explizit, aber zumindest implizit, so, wäre doch super, wenn anderes Hostmaterial am Start wäre für die ganzen Symbionten, die wir da noch so haben. Mhm. Aber das sehen nicht alle so in dieser Gruppe.
Ja, wir haben quasi eine klassische Toss-Situation, ne? Eine Triumvirat-Situation.
Ja.
Ne? Diese weltliche Führerin, zumindest habe ich ihre Rolle so verstanden, versucht jetzt einen Kompromiss. Ne? Mhm. Sie sagt, nee, eine erzwungene Trennung von Host und Symbiont gab es noch nie und soll es auch nicht geben. Aber nach Makala, das ist eine ganz andere Nummer, da will sie Adira trotzdem nicht hinlassen. Mhm. Ne? Vielmehr sollen die beiden jetzt wieder verschwinden. Ne? Weg vom Planeten mit Burnham und Adira, weg mit diesem Problem.
So. Und das finde ich für, also da war ich ein bisschen enttäuscht von dem Trill tatsächlich und das finde ich tatsächlich auch fürs 32. Jahrhundert, was auch immer passiert sein mag in den letzten Jahrhunderten, aber ich finde es erstaunlich rassistisch für so eine weit entwickelte Zivilisation.
Also, als ehemaliger Theologiestudierender habe ich natürlich auch so ein bisschen schon einen Einblick in Ekklesiologie gehabt, ne? Das ist quasi die Kirchenlehre. Und die Führerin spielt hier so ein bisschen das Dilemma großer Institutionen, wie zum Beispiel der Kirche eben aus. Dieses Dilemma ist immer, wenn wir uns nicht der Moderne öffnen, dann sterben wir eventuell aus. Ne? So. Sieht man gerade an den großen Institutionen, zum Beispiel in Deutschland.
Ja.
Wenn wir uns aber der Moderne öffnen und damit natürlich auch mit Idealen brechen, warum braucht man dann überhaupt noch die Institution?
Ja, ja, ja.
Und genau dieses Problem beschreibt ja die Führerin hier.
Ja. Ja,
also wir wollen jetzt nicht hier total alles abblocken, aber wenn wir jetzt mit unseren Idealen brechen, dann gibt es Trill irgendwann nicht mehr.
Auf der anderen Seite muss man sagen, haben die ja noch eine unique Selling Proposition, die Kirchen bei uns nicht so richtig haben. Ne? Also die haben ja wirklich so ein Teich und haben Wissen und die können da irgendwas spirituell bewegen und die jetzt auf die Gefahr hin, dass ich vielen auf die Füße trete, aber bei unseren Kirchen, finde ich, ist es nochmal, also es ist halt mehr Marketing.
Ja, natürlich. Also natürlich, also es gibt auch einen Unique Selling Point der Kirchen irgendwie, aber das ist kein so zwingender wie bei den Trill, ne?
Ja.
So, ohne da jetzt groß reinzugehen. Aber diese Führerin hat natürlich trotzdem Angst, weil wenn es jetzt Usus wird, dass jede Spezies mit den Symbionten zusammengehen kann,
ja,
und das ist auch kein Problem, warum dann noch die Trill?
Naja, klar.
Also das ist einfach das Problem. Die Höhlen von Makalla hin oder her, das hat ja auch ganz viel mit Symbolik zu tun und mit Spiritualität und mit aufgeladen sein. Vielleicht kann man das auch irgendwie künstlich erzeugen, dass eben Wirt und Symbiont zusammenfinden und dann ist jeglicher Unique Selling Point von Trill vorbei. Ne? Mhm. Dann leben die da einfach ohne Symbionten rum.
Ja, aber kann man natürlich auch sagen,
ihre Höhlen, aber nichts mehr. So.
Dann können sie aber natürlich trotzdem am Ende sagen, so what? Also es wird immer noch genug Symbionten geben, die irgendwie mit den Trill sich vereinen, und wenn das eh so wenige sind, dann warum es nicht, also was verliert man so? Also gewinnt man nicht eher was dazu? Das ist so ein bisschen, ich will jetzt hier nicht die Ausländerdiskussion aufmachen, aber es ist so ein bisschen so die Frage nach schotten wir uns auch weiter ab, also gut, jetzt hatten wir ein paar Geburten starke Jahrgänge, aber während unsere Gesellschaft weiter veraltert, wir einen Mangel haben an Arbeitskräften, und die Probleme könnten wir lösen mit Menschen, die zu uns kommen und Bock haben, zu uns zu kommen. So, ne? Also so, das war so mein Gedanke, deswegen rassistisch.
Ja, ich weiß nicht wirklich, ob es rassistisch ist. Also, ich glaube, die Symbionten sind einfach unglaublich mächtig. Und das wird ja hier, glaube ich, auch klar gemacht. Ne? Die Föderation sieht die als mächtig an und ist deswegen sehr auf Adiras Hilfe angewiesen irgendwo. Und die Trill sehen die auch als mächtig an. Und sie sind ja auch mächtig. Ne? Sie bringen da teilweise die Erinnerung von, was haben wir hier gesehen? Ich glaube, 7 Leben oder sowas mit. Ja. Ne? Das ist schon krass,
ja, ne? Auf jeden Fall. Und das, also, ne, da steckt ja dann wahrscheinlich eine ganze Menge Weisheit drin und vor allen Dingen auch einfach Wissen aus 700 oder was auch immer, 650 oder so Jahren, je nachdem, wie alt die geworden sind. Ne?
Also mehr Wissen hat man eigentlich nur in Sphärendaten.
Aber die hat man ja Gott sei Dank günstigerweise auch noch. Dazu später mehr.
Ja, aber trotzdem fand ich gerade eine schöne Diskussion, ne? Wir merken aber auch dieser Kompromiss, ne? Kompromisse sind nie so schön, ne?
Nee.
Und in der Folge wollen sich beide Seiten nicht auf den Deal einlassen. Ne?
Ja.
Der Commissioner überfällt Michael und Adira quasi auf ihrem Weg in Richtung Shuttle, also der hatte sie auch gebracht, ne? Aber dann kommen 2 Wachen dazu und fordern den Symbionten heraus.
Und das wäre natürlich nicht passiert, wenn sie einfach weggebeamt wären.
Genau, und dementsprechend brauchten wir wahrscheinlich diesen Weg zum Shuttle an der Stelle.
Ja.
War aber ein bisschen so eine Indiana Jones-Situation, ne? Mit dem Typen, der mit der Peitsche vor denen steht. Und dann,
aus dem Gebüsch springt.
Ja, ich habe einen Phaser. Ne? Bumm.
Ja. So. Geht weg mit euren Gabeln da. Ja.
Michael nimmt ihren Phaser und schießt sie einfach über den Haufen. Gott sei Dank erfahren wir später, dass der Phaser auf Stun gestellt worden
ist. Genau, das war natürlich
Betäubung.
Das war sofort die Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe und wusste auch, dass wir so oder so an dieser Stelle darüber reden werden.
Ja, also es ist sehr, sehr gut. Ja. Sehr, 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 sehr gut, dass Michael hier auf Betäubung gestellt hat.
Ja.
Dann kommt der spirituelle Führer dazu und führt die beiden zu den Höhlen.
Hm. Der hatte also offensichtlich auch keinen Bock auf den Kompromiss.
Genau. Was halten wir denn davon?
Ich finde es okay. Also, die haben natürlich offensichtlich interne Probleme, da sollten die drüber reden. Ne? Also, also beide Seiten haben sich nicht wirklich im Griff. Aber das ist ja irgendwie ein anderer Hut. Keine Ahnung. Ich fand ihn tatsächlich am weitsichtigsten in dieser ganzen Geschichte. Und deswegen fand ich es okay oder fand ich es gut, dass er gekommen ist und das durchgezogen hat.
Ich finde es echt problematisch, muss ich sagen.
Hm.
Und nicht, weil ich das nicht auch für die bessere Lösung halte. Natürlich halte ich das für die bessere Lösung. Ne? Aber wenn du halt vorher einen Kompromiss machst und dann, auch wenn es dann die sympathischere Seite ist, dann sich beide nicht an diesen Kompromiss halten, dann ist es halt von beiden Seiten aus schlecht.
Ja, ich sag ja, die haben halt, die Führerin hat offensichtlich ein Autoritätsproblem. So, ne? Also die Regierung scheint nicht so zu funktionieren.
Ja. Und da, keine Ahnung, hätte man, also hätte der Führer, gut, ich finde es gar nicht so schlecht geschrieben, ne? Aber trotzdem, um da wirklich eine gute Lösung draus zu machen, hätte im Prinzip der Führer das, keine Ahnung, so lange zum Thema machen sollen, keine Ahnung, dann hält er sie halt fest irgendwie auf dem Plateau. Nein, aber es hätte auch ein bisschen bescheuert ausgesehen, keine Ahnung. Ich bin ja kein Drehbuchschreiber, aber trotzdem, eine feine Lösung ist das nicht.
Nee, aber ich find's aber eine okay Lösung. Also ich finde, das ist nicht irgendwie scheiße geschrieben. Ich finde, das
nee,
ist eine,
nee, das meine ich auch nicht. Ne? Ja.
Ich finde, das ist eine Lösung, die passieren kann. Und zwar dann, wenn du mit einem neuen Problem konfrontiert wirst und dieses Problem eigentlich nicht bearbeitest, sondern innerhalb von 3 Minuten eine Entscheidung triffst. So. Und das Problem quasi damit wegwischst. Und das ist halt irgendwie, das geht halt nicht. Eigentlich hätte sie, wenn sie richtig hätte handeln sollen, sagen müssen, wir machen jetzt hier irgendwie so eine Art Prozess und werden uns Vor- und Nachteile anhören und darüber diskutieren. Mhm. Und ja, du setzt dich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in einen Café und wir ziehen uns jetzt zurück und beraten uns mal einen Nachmittag oder einen Tag oder zwei oder so, um irgendwie zu gucken, wie denn der Kompromiss aussehen könnte so und was denn hier die Chancen und die Risiken für uns alle sind. Aber ich fand es halt auch so ein bisschen kurzsichtig. Also es war schon ein Schnellschuss. Und du merkst ja auch an der Führerin oder so wie sie reagiert, nachdem das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist.
Sehr, sehr schön. Gutes sprachliches Bild dafür.
Merkst du ja auch, dass sie sich selber dann gar nicht mehr so sicher ist und vielleicht auch gar nicht so unglücklich, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. So, also sie wirkt ja jetzt nicht total pisst an der Stelle. Also sie erst schon, aber dann eigentlich nicht mehr.
Ja. So. Hast du schon recht.
Das wollte ich nur hören. Danke.
Ja, also wirklich, also ich finde es gut, dass wir das thematisiert haben. Eine feine Lösung ist es nicht, aber es ist trotzdem ganz gut geschrieben und im Endeffekt kommt das Beste dabei raus. So, wir gehen nochmal auf die Discovery zurück. Saru ist allein in seinem Ready Room und diskutiert mit dem Computer zusammen Entspannungsmöglichkeiten für die Crew. Yoga, Sauerstofftherapie, therapeutische Malbücher, Interstellar Shopping.
Ja, auch sehr gefreut, ja. Alright.
Ja, Saru ist aber weiterhin nicht zufrieden.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, dann, das ist bei der Auswahlmöglichkeit.
Und da erscheint plötzlich die Sphäre aus Noble for Charon auf dem Bildschirm. Mhm. Und die Stimme verändert sich, wird viel natürlicher, ne? Verändert sich sogar stark.
Hallo?
Hast du die Stimme erkannt?
Nee, ich habe aber auch nicht drauf geachtet. Ich musste kurz an Her denken. Hast du Her gesehen? Ich hatte dich jetzt schon mal gefragt in irgendeiner Folge.
Nee, ich habe Her immer noch nicht gesehen tatsächlich. Ich habe auch immer noch nicht die Terminator-Filme gesehen.
Das musst du ja jetzt nicht aufreißen. Aber bei Her ist die Stimme ja hier die Lieblingsschauspielerin von Woody Allen. Stimme, oh Gott, wir kennen sie alle.
Cate Blanchett?
Nee. Oh, das kann ja.
An diesem Moment musst du gerade eine Recherche machen. Ich wollte dir gerade eine Gänsehaut verschaffen.
Tatsächlich? Verdammt, aber ich recherchiere ganz schnell.
Ja, mach das schnell.
Es kann ja echt nicht so schwer.
Komm, das geht doch schneller. Sein.
Ja, ich weiß auch nicht genau, warum das. Scarlett Johansson, Mann!
Ja, so. Die Stimme von diesem.
Oh, Computer, ich habe eine Ahnung. Und jetzt eine Gänsehaut.
War Annabelle Wallace, die wir schon mal als Computerstimme gehört haben.
Und zwar in einem Shorttrack.
In Zora. In Calypso, als Zora.
Geil. Boah, ist das geil.
Und es ist immer noch nicht die große Theorie, die ich verbreiten will. Aber auch da können wir natürlich eine Theorie draus machen. Ne? Ja. Das ist schon toll, oder?
Das ist geil. Das finde ich richtig toll,
das,
ja.
Das ist der zweite Calypso-Drop, den wir jetzt hier haben. Und großes Lob an dieser Stelle an Alex Kurtzman, würde ich sagen.
Ja.
Der hat der Writers Room hat den Shorttrack, den Michael Chabon Solo 2018 geschrieben hat, nicht vergessen und bastelt ihn hier offensichtlich mit ein.
Das ist richtig geil. Finde ich richtig gut. Ist mir leider nicht aufgefallen. Mist.
Ich habe in dem Moment, wo ich es gesehen habe, musste ich anhalten. Und habe gedacht, Moment. Und dann bin ich schön auf Netflix gegangen, habe mir Calypso kurz nochmal angeguckt, habe die Stimme verglichen, habe gedacht, oh Gott, krass, das ist es. Ne? Dann bin ich in unserem Screener an das Ende gesprungen und habe geguckt, ob sie tatsächlich im Abspann steht, und sie steht drin. Das ist Annabelle Wallace.
Ist das geil. Das finde ich richtig, richtig geil.
Ja, und jetzt müssen wir uns natürlich irgendwann mal überlegen, wie wir denn diese Staffeln, also dritte Staffel, vierte Staffeln, so zu Ende bringen und was denn wirklich das Problem am Ende wird, dass Calypso entstehen kann.
Ja.
Also mit Reich, mit Zora. Ja.
Wenn sie also zurückkommen sollten in ihre Zeitlinie, woran ich jetzt gar nicht so richtig glaube, dann offensichtlich ohne die Discovery. Wir wissen aus Calypso jetzt nicht hundertprozentig genau, wann es ist, außer irgendwie.
Wir wissen überhaupt nicht, wann es ist. Die einzige Information, die wir in Calypso haben, ist, dass seit 1000 Jahren Discovery ohne Crew rumschwebt.
Ach so, ja, genau, seit 1000 Jahren. Ich dachte, ich hatte gerade irgendwie die 1000 Jahre im Kopf, aber.
Und wir haben immer gedacht, dass das 1000 Jahre ab der Discovery-Zeit ist, aber es können ja auch 1000 Jahre ab der neuen Discovery-Zeit sein.
Genau, das war jetzt gerade so in meinem Kopf und da habe ich gedacht, so lang ist ja gar nicht mehr, aber. Nee, anders. Also es kann alles passieren.
Finde ich toll.
Ja, es ist mega.
Ich bin Fan.
Es ist mega, mega gut.
Ja, Zora hat jetzt natürlich ganz andere Vorschläge als der bisherige Computer. Wir nennen sie jetzt konsequent einfach Zora.
Na klar.
Obwohl sie hier noch nicht Zora genannt worden ist. Sagt nämlich, ja, was ist denn mit Buster Keaton, Charlie Chaplin? Wir machen als Therapie, als Gemeinschaftserlebnis. Ne? Und ein gemeinsames Essen von Saru mit der Brückencrew. Was hältst du denn davon? Und Saru ist völlig verwirrt. Ne? Und sagt, okay, Computer, mach mal eine Diagnose. Ne? Und Computer sagt,
mir geht's gut.
Mir geht's gut. Volle Funktionalität.
Hey, Daumen hoch. Ja, und auch irgendwie ist das ja dann mit dem Wissen wieder so ein bisschen so ein Reprise, ne? Dass du ja irgendwie, also wir wissen ja, dass sie ein Fable hat für alte Filme. So, ne? Ja,
genau. Ganz, ganz toll, auf jeden Fall. Und ein Thema, was uns die Staffel weiter beschäftigen wird, da bin ich sehr, sehr sicher.
Ja, und sie, ne, also ich hab ja auch zuerst gedacht, was ist denn da los? So, ne, und ich habe gar nicht so richtig, also ich habe gesehen, dass sich im Hintergrund irgendwas verändert, aber ich habe so gar nicht gecheckt in der Schnelligkeit, dass das die Sphären, also dass das quasi die Sphäre ist, die da kurz angezeigt wurde, so als Hint.
Echt? Da haben sie uns aber doch mit dem Zaunpfahl drauf gestoßen.
Ja, ich war ein bisschen hektisch. Ich habe es irgendwie nicht. Ich dachte, wir nehmen vorher früher auf und das dachte ich ja gar nicht bei der Folge. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich es nicht so ganz gecheckt und war dann irgendwie ganz, ganz froh darüber, dass es dann hinterher nochmal aufgelöst wurde. So, und das, dass das alles was miteinander zu tun hat. Aber ich habe tatsächlich den Schluss zu Calypso nicht gezogen.
Das ist auf jeden Fall toll.
Das ist super toll. Das ist richtig, richtig toll.
Und ich bin sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert, da draußen.
Schreibt uns das, auf jeden Fall.
So, wir gehen. Es gibt noch mehr Grund zu schreiben, Leute. Ich sag's euch weiterhin. Ne? Ich schieb weiterhin diesen Batzen vor mir her, zu dem ich gleich kommen möchte. So, der geistliche Führer Adira und Michael sind unterdessen in den Höhlen angekommen. So, der Lichtschalter für die Höhle ist so eine Art Weihwasserbecken, wo der geistliche Führer reinpacken muss. Ne?
Ja. Schwierig, hast du immer die Hände nass. Ach ja.
Ja, schade. Ja. Genau. wenn die Kommunikation von Adira mit ihren vormaligen Hosts hier nicht funktioniert, dann nirgends.
Mhm.
Und Adira macht sich deswegen auch bereit. Vorher soll Burnham gar noch was Inspirierendes sagen, damit es nervig wird.
Whatever, ja.
Genau, ihre Lösung ist rein, bevor uns jemand erschießt.
Ja, es ist auf jeden Fall irgendwie eine ganz schöne Energie zwischen den beiden, ne?
Ja, genau. Und Burnham hat auch weiterhin eine gewisse Leichtigkeit, obwohl sie natürlich weiß, dass sie gerade in einer nicht perfekten Situation sind. Aber wahrscheinlich hat Burnham auch viele nicht perfekte Situationen im letzten Jahr erlebt. Dementsprechend nimmt die jetzt eine gewisse Leichtigkeit mit.
Ja.
So, Saru hat aufgetischt. Das perfekte Dinner. Ne?
Ordentlich hat er aufgetischt. Also richtig ordentlich.
Eingeladen zum Dinner sind Tilly, Detmer, Washington, Rice, Bryce, Linus, Nielsen, Nahn als erweiterte Brückencrew,
ja.
Aber auch Stamets, Culber und Georgiou, weil die ja eng mit Saru zusammenarbeiten. So. Ja, wie gesagt, es fehlt Reno und das ist schade, weil es dafür keinen Drehbuchgrund geben darf.
Nee, eigentlich nicht. Aber vielleicht lösen sie es ja wieder ähnlich geschickt auf wie jetzt mit Stamets, vielleicht eine Folge oder zwei später, vielleicht erfahren wir dann, dass sie ja wirklich Probleme mit dem Rücken nicht gehen konnte, was auch immer, nicht raus wollte, weil sie wirklich sehr krank ist oder keine Ahnung.
Ja, aber auch hier wieder, dann müssen wir nicht wieder das Drehbuch für die Schreiber zu Ende schreiben, dann lasst einen Satz fallen. Hm. Wo ist eigentlich Reno? Ja, da geht's nicht gut. Punkt.
Ja, stimmt schon.
Saru hält eine kurze Thanksgiving-Rede, unterbrochen von Georgiou's fehlenden Tischmanieren, und er fordert dann die Crew auf, ihr Bekenntnis zur Begleitung von Burnham zu wiederholen. Und die tun es.
Ja, erst sogar so ein bisschen widerwillig so, aber erstmal so, ach ja, komm, das ist eigentlich nicht nötig. Aber es wird dann doch irgendwie ein für uns schon pathetischer Moment, aber ich glaube für die Brückencrew, wenn ich mich in die Situation hineinversetze, in der sie gewesen sein könnten, wenn sie denn echt wäre, wäre es, glaube ich, eine krasse Situation, weil es halt in dem Moment nochmal klar macht, was sie da eigentlich tun und was sie gemacht haben und warum sie das alles gemacht haben. So, ne? Fand ich einen guten Move.
Und Georgiou sagt, ich würde niemals Ei sagen, aber ich bin hier, ne?
Ja.
Muss auch reichen.
Ja.
Fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene.
Ja, auf jeden Fall. Tolle Szene. Finde ich richtig gut.
Und dann gehen wir auf die Oberfläche von Trill zurück. Der geistliche Führer betont jetzt, dass Adira der Verbindung mit dem Symbionten zugestimmt haben muss.
Mhm.
Denn quasi so eine Vergewaltigung eines Hosts mit einem Symbionten könnte es nicht geben.
Ja.
Da würde der Host immer den Symbionten abstoßen. Ist gut, dass wir das geklärt haben.
Mhm.
Damit wir nicht irgendwie erwarten müssen, dass Adira jetzt irgendwelche Traumata davon wegtragen wird, weil sie das eigentlich nicht wollte.
Ja.
Und dann steigt Adira ins Becken.
Nachdem sie nochmal kurz gedroppt hat, wie geil sie das fashionmäßig findet, was damals ja auch Dex schon getragen hat, dieses weiße Leinen.
Not exactly my style.
Ja. fand ich gut.
Die haben noch so einen Tracker, der den Isoboramin-Status kontrollieren soll.
Mhm.
Auch das ist jetzt wieder ein Ding aus Equilibrium, was uns da erklärt worden ist. Isoboramin ist ein Neurotransmitter in der Trill-Physiologie, der so die Verbindung zwischen dem Wirt und dem Symbionten reguliert. Wenn dieser Isoboraminspiegel niedrig ist, dann ist er schädlich und dann könnte das für den Wirt oder den Symbionten tödlich sein.
Mhm.
Wenn der unter 40% fällt, wird der Symbiont entfernt.
Mhm.
Das würde dann den Wirt töten. Das hatten wir auch eben gehört.
Ja. So.
Adira legt sich auf den Rücken und gerät dann relativ schnell in den Verbindungsstatus. Ne? Ihre Pupillen werden weiß.
Mhm. War das bei Dex eigentlich auch so, habe ich mich gefragt? Weißt du das noch?
Weiß ich nicht mehr. Nee, weiß ich nicht mehr.
Weil das fand ich schon so ein bisschen spooky und irgendwie hätte ich gedacht, dass ich
noch mal gucken.
Ja, hätte ich gedacht, dass ich mich daran erinnere, wenn das auch so ein bisschen spooky gewesen wäre. Aber gut, weiß ich nicht mehr. Wisst ihr bestimmt, könnt ihr uns auch kurz schreiben.
Ja, aber mit diesen Pupillenwechseln, da hat man ja damals in DS9 schon öfter gearbeitet. Also eventuell, ich könnte mir gut vorstellen, dass es damals auch schon so war.
Hm. Ja gut, warum sollten sie es sonst machen? Ne?
Ja. So, das Essen läuft spitze für Discovery.
Spitze!
Tilly und Stamets giften sich passiv-aggressiv an.
Mhm.
Saru erinnert irgendwie an eine Art Erntedankfest auf Kamina. Was George nur daran erinnert, wie lecker Ganglien das sind. Ne? Calpians dry in the sun.
Mm. es ist so ätzend, ey.
Ja, und sie drückt sich selber so bescheuert aus, dass Culber sich dann über Georgiou lustig macht.
Ja.
War das ein Haiku? Ne?
Ja.
Und er versucht dann selbst eins rauszuhauen, gelingt ihm aber so semi. Ne? Hm. Also ein Haiku müsste 3 Zeilen und 17 Silben haben.
Hm. Ne? Ist das die Stelle, wo er schon das Wort Imperatorin benutzt? Weil wenn es sie ist, dann sollten wir kurz erwähnen, dass er es tut.
Tut er das?
Ja.
Oh, das habe ich überhört. Krass.
Er macht sich ja so ein bisschen lustig und sagt irgendwie so irgendwas mit Emperor-Style oder was auch immer. Und das war, also jetzt bin ich unsicher, weil du es überhört hast. Also für mich war das so ein Augenöffner, weil offensichtlich alle Beteiligten am Tisch das dann wissen müssen. Also sie ist dann offensichtlich, ich glaube, wir haben ja jetzt gerade noch Diskussionen auch darüber bei uns auf dem Blog. Whatever, Blog. Wer es denn jetzt wissen kann oder so, aber wenn ich mich da nicht verhört habe, was ich nicht glaube, dann wissen das mindestens alle, die da im Raum saßen. Sonst hätte er das ja nicht einfach mal so gedroppt. Und es hat ja auch niemand gesagt, krass. So wie, hä?
Oh, ärgerlich, dass ich das überhört habe. Das ist ja die super Erfüllung.
Erfüllung?
Ja, also ja, die super Antwort auf unsere offene Frage.
Ach so. Sagen wir so. Ja, das stimmt allerdings. Ich dachte, das würde jetzt auch noch dir in die Karten spielen für deine Allround-Theorie.
Nee, keine Angst. Okay. Meine Theorie ist wesentlich wissenschaftlicher.
Ich bin gespannt. Also ich schaue, ich weiß gar nicht, ob wir nochmal reinschauen können.
Ich glaube, wir können nicht mehr reinschauen, leider.
Okay, dann müsst ihr uns das sagen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das gehört habe.
Oder versucht doch mal nochmal reinzuschauen.
Wann? Nicht jetzt. Jetzt?
Okay, gut. Dauert zu lange.
Ja, such.
Na ja, Gott.
Ich bin mir relativ
sicher.
Wir sind beim
Haiku-Thema.
Genau.
Ne? So. Tilly schafft das dann ein bisschen besser mit dem Haiku, aber ihrer ist relativ eklig.
Ne? gemessen an dem, was noch kommt, geht so.
Ja, stimmt. Aber Washington will dann auf jeden Fall, dass Detmar den Haiku aufsagt.
Ne? Sie hat keinen Bock eigentlich.
Genau. Weigert sich, wird dann aber überredet. Und dann versucht sie sich tatsächlich an einem Haiku über den blutenden Stamets. Findet der auch so mittel, würde ich sagen.
Ich glaube, sie findet es irgendwie, also sie hat vielleicht irgendwie noch kurz gedacht, dass es irgendwie ganz witzig sein könnte, offensichtlich irgendwas in ihr. Und sie bleibt auch sehr stark thematisch dabei, so, ne? Also sie versucht sich ja da so ein paar Mal.
Ja, offensichtlich hat sie unterbewusst oder bewusst irgendein Ding mit Stamets am Laufen, von dem bis jetzt keiner was wusste. Ne? Offensichtlich triggert seine sich selbst, also diese Wichtigkeit, die er sich selbst zuschreibt, triggert Detmar immer wieder. Und das hat sie offensichtlich bis jetzt nicht gesagt.
Ja.
Ne? Vielleicht auch wegen ein Offizier muss sich immer gut wie ein Offizier verhalten, ne? Dieses Sternflotten-Dings, was Tilly in der letzten Folge zitiert hat. Aber jetzt kommt's mal raus. Und dann geraten die beiden in einen richtig bösen Streit über ihre jeweilige Wichtigkeit.
Ja. Naja, beide steuern halt das Schiff irgendwie, ne? So, und das ist das, worum es geht, ne? Also wer steuert am Ende mehr das Schiff? So, ne? Und Stamets macht da crazy shit so, aber Detmar sagt vielleicht nicht so vollständig zu Unrecht, aber ich mache die ganzen schweren Manöver und ich habe dieses Scheißteil auf dem Planeten gelandet, was eigentlich nicht dazu da ist, um es auf Planeten zu landen. So, ne?
Ja, und dann ist Stamets natürlich nochmal richtig böse und sagte, ja, und dabei wären wir fast draufgegangen.
Ja. Ne? Und das weiß sie natürlich auch so. Ne? Und das ist ja auch, glaube ich, so ein Punkt, der ihr echt Stress macht. So, und diese Verantwortung, die sie hatte. Ja. Und so auch so, keine Ahnung, das zu verarbeiten, dass quasi das Leben dieser Crew in ihren Händen lag und dass es vielleicht auch gar nicht so knapp gewesen ist, dass sie das Ding gegen die Wand gefahren hätte, im wahrsten Sinne des Wortes.
Tilly interveniert dann in dem Streit und sagt, ja, ihr seid beide Arschlöcher.
Hat sie recht damit, in dem Moment, ja.
Ja, damit hat sie recht in dem Moment. Und Tilly hat natürlich sowieso noch ein Ding mit Stamets am Laufen. Und merkt dann aber, dass sie Detmar dann noch besonders getroffen hat. Ne? Sie sagt dann allerdings auch, das Ganze funktioniert nur, wenn wir als Crew agieren. Ne? Ist eine gute Botschaft, ist aber tatsächlich eine schlechte Form der Botschaft gewesen.
Ja. Ne?
Also das Was hat gestimmt, das Wie überhaupt nicht. Ja, Stamets reicht's. Ne? Der geht und Kalber läuft ihm hinterher. Kalber entschuldigt sich allerdings noch bei Saru kurz dafür. Ne?
Ja.
Detmar läuft auch weg und hinter ihr her ihre beste Freundin mit O'Washington. Aber auch Tilly, die gerade merkt, okay, Tilly, eigentlich wollte ich Detmar jetzt nicht beleidigen. Ne? Reese und Bryce folgen. Die wissen gerade einfach auch nicht mehr, was sie gerade sonst machen wollen. Ja, und dann auch Nahn, Nilsson und Linus. Mhm. Ne? Georgiou gibt Saru noch einen mit und verschwindet dann mit dem Wein.
Oh, ich mag die Rolle echt gerne, ey.
Ja, diese Staffel funktioniert sie für mich auch wirklich wesentlich besser als in der letzten.
Ja.
Aber der arme Saru.
Der arme Saru.
Da sitzen.
Ja, und fühlt sich wahrscheinlich richtig, richtig scheiße, wobei wir als Zuschauer möglicherweise, die wir so ein bisschen den Überblick haben über diese ganze Situation, vielleicht schon auf die Idee gekommen sind, dass das eigentlich ein kathartisches Ereignis sein muss. So.
Ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch so eine Situation, wenn nicht in der privaten Familie, auch schon in der Popkultur tausendmal gesehen, ne? Ein Streit am Thanksgiving-Tisch, ja, oder am Weihnachtstisch oder natürlich sowas, ne, wäre quasi genau sowas gewesen, wo dann auch mal kurz die Fetzen fliegen müssen, aber dann rafft man sich nachher schon zusammen. Und das Schöne ist, dass dieses Bild so gut funktioniert, ne? Weil ja, das ist das auch, was Saru klar machen wollte. Wir sind hier eine Familie.
Ja,
ne?
Genau.
Also zumindest sort of, ne? Also irgendwie, wir sind hier sowas wie eine Familie, weil außer uns, keine Ahnung, wie viele Leute, 88, 89, 72, ne, wie auch immer, weiß ja auch nicht, wie viele Leute da jetzt gestorben sind.
Ja.
Der aus Nullus auf jeden Fall. Außer uns ist halt niemand, auf den wir noch vertrauen können. Das heißt, wenn wir irgendwas Familienähnliches haben, dann sicherlich nur auf diesem Schiff.
Ja, we are family.
Ja. Ja. Aber Saru ist noch nicht so weit. Der ist jetzt erstmal geknickt, weil das, was er davor hatte, offensichtlich erstmal schiefgegangen ist.
Naja, und weil er vor echt einem Haufen Spülkram sitzt, ne? Also das muss er ja alles wieder aufräumen. So. Also selbst wenn du es irgendwie wegreplizieren kannst, so muss es ja alles, meine Herren, er wird da noch ein bisschen dran gearbeitet haben.
Du kannst alles wegbeamen. Alles ins All beamen.
Genau. Übrigens waren da, haben wir eigentlich mal diese Vegetarier-Diskussion aufgelöst? Nee, das war, die war aus Lower Decks, ne? Die müssen wir irgendwann mal aus Lower Decks auflösen. Es war auf jeden Fall Fleisch auf dem Tisch, ne?
Ja, aber repliziertes Fleisch, und repliziertes Fleisch ist vegan, um es dir nochmal klar zu machen.
Ja, es wurde.
Kein Tierleid gleich vegan.
Das ist zumindest die Definition, die wir, ich glaube, über Twitter zugeschickt bekommen haben, ne?
Ja, und die ich dir damals auch übrigens gesagt habe in der Folge, möchte ich nochmal betonen. Hm.
Aber ich finde es tatsächlich schwierig. Ich finde es nach wie vor irgendwie, ich finde es aber gut. Wir machen die Diskussion jetzt nicht wieder auf.
Wenn das du mit in der EU sitzen würdest, dann würdest du auch sagen, eine vegetarische Wurst darf nicht Wurst heißen.
Ich weiß gar nicht, wer das mir gesagt hat. War das irgendein Politiker, der gesagt hat,
das war heute, also nein. Heute am 24.10. war das ein Urteil, nee, am 23.10. Nee,
ernsthaft, ist so geurteilt worden, weil ja,
irgendwie. Nee, es ist abgeblockt worden, aber tatsächlich war das im EU-Parlament ein Thema und eine Abstimmung, ob das noch so sein darf. Und es ist abgeblockt worden.
Es ist abgeblockt worden.
Es darf so sein.
Okay, das wollte ich nur hören. Weil das ist ein Thema war, das, klar, das habe ich mitbekommen. Und irgendwer hat dazu, ich weiß nicht, ich glaube, irgendein deutscher Politiker hat dazu gesagt, so, das ist irgendwie die größte Schwachsinnsdiskussion, die wir je geführt haben, weil die Leute trinken ja auch keine Scheuermilch. So.
Ja, genau.
Fand ich irgendwie
oder
ganz geil.
Oder Sonnenmilch.
Ja, so.
Auf Twitter habe ich das ein bisschen unflätiger gelesen, war die Frage, darf die Kackwurst eigentlich noch so heißen?
Er fragt die EU. Oh Mann, ey.
Gut, aber es ist abgeblockt.
Es ist ja auch kein Marketingprodukt, insofern ist es vielleicht auch nicht so das Issue. Das
ist schon okay, ja. So, ja. Wir gehen auf Trill, ja. Die Isobaramin.
Wir gehen auf Trill. Ich gehe voll auf Trill. Ja. Was?
Ja, aber was sagen wir? Wie sagt man das denn? Wir gehen auf die Erde. Wir gehen auf Trill.
Zurück zu Trill.
Okay. Zurück nach Trill. Die Isobaramin-Werte fallen.
Zurück auf Trill.
Und zwar so krass, dass sogar der Tracker irgendwie explodiert.
Ja.
Beziehungsweise so splittert.
Implodiert, ja? Oder wie auch immer, ja. Seltsam.
Und Burnham will dann Nadira retten. Mhm. Aber der Commissioner kommt mit seinen Wachen und der weltlichen Führerin rein.
Schlechter Zeitpunkt.
Genau. Adira beginnt dann zu zittern und geht unter. Und Burnham sagt wieder, ey, aber jetzt darf ich doch, ne? Und die weltliche Führerin sagt, ja. Und Burnham darf. Mhm. Der Commissioner, der geistliche Führer, sorry, dass wir die Namen jetzt nicht alle drauf haben, aber es ist das Problem von vielen Untertiteln. Seine Wachen, die gehen dann mit diesen Stäben dahin, die offensichtlich auch Neurostabilisatoren sind, und bringen Burnham damit in diesem Wasser in denselben Zustand, in dem Adira war.
Ja.
Und sie geht ebenfalls unter.
Flupp.
Woraufhin wir meiner Meinung nach noch erneut ein 2001-mäßiges Bild sehen. Dieses Burnham versinkt in diesem Ozean von Wasser irgendwie.
2001? Also der Film oder was?
Ja.
Ach so, ja. Ja.
Keine Ahnung, ich denke bei solchen Situationen immer daran.
Ja, ich hatte den Film nicht so präsent, offensichtlich.
Das ist schon mal zitiert worden im Herr der Ringe und den hast du sehr präsent. Als Gandalf erzählt, also als er als Weißer, Gandalf der Weiße zurückkommt und dann erzählt, dass er gefallen ist mit dem Balrog.
Ja.
So. Da wird das auch schon mal, da fällt er quasi auch mal in so ein Meer von Dunkelheit und bringt das Licht da rein. Und
ja.
So sieht das hier bei Burnham auch so aus.
Ja, stimmt.
Und so sah es bei der Discovery in Folge 2 auch aus, meiner Meinung nach.
Mhm.
Und das sind alles Zitate von 2001, würde ich jetzt sagen, aber. Vielleicht sehe ich das auch irgendwie falsch.
Ja, du bist der Popkulturpapst. Wenn du das sagst, dann glauben wir das.
Ich bin, tut mir leid, ich habe dir eben noch gesagt, dass ich weder Hör noch die Terminator-Filme gesehen habe. Ich bin alles andere als ein Popkulturpapst.
Du bist jetzt kein Science-Fiction-Papst, aber du vielleicht, na gut.
Burnham ist jetzt in einer Art Fadenwelt.
So. Alles ziemlich fadenscheinig.
Es scheint Fäden zu geben. Adira,
alles in allem hat das einen faden Beigeschmack.
Mir fällt leider kein weiteres Bild mit Faden mehr ein.
Oh, es ist mehr Faden.
Lass uns den Faden zurück in die Folge finden. Adira kommt dazu und fürchtet sich. Aber Burnham erkennt einen roten Faden. Burnham merkt schnell, dass diese Fäden auf Adira reagieren. Also überredet sie, es zuzulassen, nicht immer quasi wegzutreten. Und die Fäden verbinden sich dann mit Adira und sie wird tatsächlich in ihre Erinnerungen zurückgeworfen.
Aha!
Und da gehen wir jetzt rein.
Da gehen wir jetzt rein.
Auf einer Liege liegt Gray, ein Trill. Und der war mit Adira offensichtlich zusammen auf einem Generationenschiff. Beide waren Waisen und verliebt ineinander. Und Gray stand vor seiner Zusammenführung mit einem Symbionten. Wir merken, für Adira ist die Erinnerung sichtlich schmerzhaft, die würde gern fliehen. Aber Burnham lässt sie nicht. Sie zwingt sie weiter in die Erinnerung hinein.
Also sie verliert ja auch zwischendurch mal kurz die Fäden.
Ja. Aber Burnham, wie gesagt, Burnham zwingt sie weiter rein. Was sagst du dazu? War das ein guter Move?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube schon. Also ich meine, wir wissen ja, wie das Outcome hinterher ist in dem Moment. Aber ich glaube, sie hat einfach Angst. Und das war ja irgendwie so ein bisschen Burnhams Rolle. Ne? Irgendwie ihr, also ich meine, Adira unterstellt Burnham ja so ein Stück weit. Und ich glaube, das sagt sie auch in der oder in der nächsten Szene, weiß ich nicht. Du willst doch eh nur deine Informationen über die Sternenflotte haben. So. Aber ich glaube schon auch, dass Burnham, die sich ja alle Probleme zu eigen macht, in dem Fall auch möchte, dass Adira ihre Angst überwindet, weil sie ja eigentlich auch genau das will und dabei hilft sie ihr. Also insofern finde ich den Move schon okay.
Aber ist das nicht auch übergriffig?
Ja, sie zwingt sie ja zu nichts, was sie nicht will. Also sie überredet sie halt. Also sie redet ihr gut zu, könnte man auch sagen.
Also ich habe es ehrlich gesagt schon so empfunden, wie Adira es auch empfunden hat, dass Burnham hier vor allen Dingen Informationen über die Föderation im Blick hat und nicht Adiras Wohlergehen. Und dementsprechend so ein bisschen fragwürdig fand ich das schon, was Burnham hier macht.
Echt?
Auch wenn der Outcome, hier auch wieder, ne? Der Outcome ist super. Ne? Genau wie bei der Nummer mit den Trill und ihrer Entscheidung da. Ne? Der Outcome ist super, aber der Weg dahin ist übergriffig. Irgendwie.
Aber nur dann, wenn du wirklich Burnham unterstellst, dass sie nicht mitfühlt und nur ihre Informationen im Kopf hat, weil sonst, weiß ich nicht, eine Frau, die gerade ein Kind gebärt, der musst du auch zwischendurch mal sagen, wäre es eine gute Idee, wenn du weitermachst, auch wenn du keinen Bock mehr hast. Und das ist nicht übergriffig, das ist Motivation.
Genau, außer du bist jemand, der Kinder frisst.
What?
Ja, ich wollte das Bild mal zu Ende machen.
Die kinderfressende Hebamme.
Ja, genau, wenn du das Kind nur haben willst, weil du das gerne magst, also essen, dann ist es halt trotzdem nicht gut, diese Motivation rauszuhauen.
I don't know. Meinst du wirklich, Michael ist nur dabei, weil sie diese Information haben will?
Ja, glaube ich schon. Tatsächlich.
Dann ist es auf jeden Fall fragwürdig, das stimmt.
Ja, aber gut, es ist ein guter Outcome, vielleicht
ein kann Win. Man
sagen, der Zweck heiligt die Mittel, aber eigentlich heiligt jetzt der Zweck nie die Mittel, deswegen problematisch, zumindest problematisch finde ich das. Aber natürlich nur, wenn man meine Prämisse mitgeht, dass Michael nur das wollte. Ne? Mhm. Wenn das so ist, wie du gesagt hast, dass Michael hier schon auch das Gefühl für Adira hat, dann ist alles gut. Wir sehen eine weitere Szene in Adiras Erinnerung. Ne? Mhm. Gray spielt Cello. Und offenbar befinden wir uns nach der Verbindung von Gray mit dem Tall Host. Ja. Adira weiß nicht mehr, was Gray ist und was Tall ist. Und das ist ein Problem für Adira. Ne? Und ehrlich gesagt kann Gray das auch nicht so richtig erklären, weil beides halt ineinander läuft. Ne? Ja. Host und Wirt sind jetzt... Nee, Moment, das ist dasselbe. Host und Symbiont sind jetzt in ihren Erinnerungen miteinander verschmolzen und nicht mehr ganz klar trennbar.
Und klar ist das auch eine schwierige Situation für Adira, das kann ich schon auch nachvollziehen, weil natürlich eine Persönlichkeit sich zwangsläufig verändert, auch wenn Gray ja versucht, ihr klarzumachen, ich bin das immer noch so, also ich bin ja noch da. So,
ne? Ja, genau, aber Adira hat halt nur Zugang zu den Erinnerungen, die Gray halt als Host hat. Und das ist eben ihr großes Problem. Und deswegen, darauf beruht auch ihr Geschenk, was sie dann Gray gemacht hat.
Ja.
Aber gerade als Gray dieses Geschenk anschauen will, wird es Adira zu viel und sie flüchtet vor der Erinnerung. Und Burnham hält sie erneut zurück.
Mhm. So.
Adira fühlt sich jetzt auch von Burnham ausgenutzt. Aber Burnham betont nochmal, wir wollen alle eine Zukunft mit Bedeutung. Und gerade an diesem Satz hier habe ich festgemacht, dass es Burnham tatsächlich nicht um Adira ging, sondern tatsächlich nur um das, was Adira hier von Senator rausfinden könnte, beziehungsweise von den Erinnerungen, die Senator hatte.
Hm. Ja, es ist ein Argument, das nicht von der Hand zu streichen ist. Dieses Sprichwort geht anders.
Auf der anderen Seite hat Burnham natürlich recht, weil das ein Ausweg aus existenzialistischen Gefühlen sein kann, ne, das hat man immer gesagt, ne, Bedeutung schaffen. Mhm. Wir wollen alle eine Zukunft mit Bedeutung, ist quasi so ein Satz, der ganz klar sich auf so ein existenzialistisches Gefühl betont, bezieht. Und das hatten wir ja auch quasi in dieser Folge auch schon gehört, ne, wo Saru diese Diagnose mit Kalba bespricht, ne, dass das Problem ist, dass nichts mehr eine Bedeutung hat für die Discovery.
Ja, und ich meine, ihre Mission ist ja auch ein Stück weit, mal abgesehen davon, diese Informationen zu gewinnen, sondern ihr dabei zu helfen, die nächste Schwelle zu erreichen. Ne? Also Kalba sagt ja, dass sie quasi als Coach gut ist, um ihr quasi in den Status zu verhelfen, in dem Michael sich schon befindet, nämlich in so einer Art Wachstum durch eine Krise so, ne? Oder durch einen Einschnitt, durch ein krasses Ereignis.
Ja.
Und das tut sie ja schon so. Na klar, auch mit dem Hintergedanken, dass sie diese Information dann bekommt, der ja für alle Beteiligten wichtig ist, vielleicht am Ende auch für Adira, die ja sich von der Sternflotte auch durchaus angezogen fühlt, ne? Genau. Aber sie kommt schon auch dem von Kalber angedachten Job nach.
Ja, das stimmt schon. Ja. Nochmal, es ist nicht einfach so, es ist nicht schwarz oder weiß, ne? Aber irgendwie so ganz unkritisch finde ich Burnhams Handeln nicht. Aber nochmal, der Outcome ist gut. So, mhm. Dementsprechend müssen wir auch das mit einbeziehen. Adira lässt sich final von Michael wieder übernehmen, überreden. Sie nimmt quasi den Faden wieder auf. Sie geht auf die Box zu und es gibt eine heftige Reaktion dieser Fadenkammer. Mhm. Und sie öffnet die Box. Und dann werden wir wieder in die Erinnerung reingeworfen. Adira hat Gray eine Decke gestrickt.
Mhm. Ein Kilt.
Oder ein Wandteppich oder so.
Ja, es ist so ein Kilt, oder? Das heißt Kilt. Was man normalerweise nicht aus, oder das heißt normalerweise, ich kenne es halt auch in der Version, also sie hat ja quasi Symbole für erinnerungsträchtige Momente gewählt, ne? Ich kenne es auch so, dass man quasi verschiedene Stoffe, die irgendeine Bedeutung haben, ineinander webt. Also sowas wie, weiß ich nicht, das erste T-Shirt, was ich dir geschenkt habe, oder der Anzug, in dem wir geheiratet haben oder whatever, weißt du, also dass du dann irgendwie unsere erste Bettdecke oder das schöne, also die erste Bett, was heißt das, Bettbezug oder solche Sachen, ja.
Ist das dieses dieses Ding, was die Schotten tragen, oder was?
Nee, heißt das, ist Kilt der falsche Name? Stimmt, heißt Kilt der Schottenrock?
Der Schottenrock heißt Kilt, aber vielleicht ist es auch, sind es auch zwei verschiedene Kilte.
Du googelt nee, schon, ne? Dann lasse ich es mal.
Ein Quilt mit Q-U-I-L-T
ja.
ist diese Zierdecke, die du gerade beschrieben hast.
Mhm.
Das ist aber einfach nur so eine Decke. Wahrscheinlich ist das, was du gerade dazu gesagt hast, dann irgendwie was anderes. Und der Quilt mit K ist der Schottenrock.
Ah, okay.
Na gut, aber ich glaube, das, was du für den Quilt mit Q beschrieben hast, ja. ist hier, glaube ich, auch auf jeden Fall gemeint. Ne? Ja.
Genau, und wenn du da so ein bisschen auf Bildersuche gehst, dann findest du viel Unterschiedliches, aber auch tatsächlich diese Dinger, quasi diese Erinnerungsdecken, von denen ich gesprochen habe, die aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt sind.
Ja.
Patchwork Kilt.
Patchwork Kilts, ja. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut.
Ja, habe ich auch zwei von geschenkt bekommen.
Wenn ich doch nähen könnte.
Dann würdest du mir auch einen nähen?
Ja, oder mir. Ich selber.
Ja, du hast den Sinn verstanden. Alles klar. Gut. weiter in der Folge.
Ja. Du hast schon gesagt, sie hat Symbole für ihre gemeinsame Geschichte eingesteckt.
Mhm. Ne?
Man muss ja natürlich sagen, einerseits ist das diese Funktion offensichtlich dieses Kills, wie du beschrieben hast.
Mhm.
Und auf der anderen Seite ist das wieder dieses Ding, das schafft Bedeutung. Ne? Eine gemeinsame Geschichte schafft Bedeutung auch zwischen zwei Personen. Ne?
Ja, ja, genau.
Und dementsprechend ist klar, dass wenn man eine gemeinsame Geschichte hat, dann kann man nicht füreinander egal sein.
Mhm.
Zumindest nicht vollständig. Gray liebt das Ding und sie umarmen und küssen sich. Und dann sehen wir im Hintergrund, wie ein Meteorit auf das Schiff zufliegt.
Ups.
Es wird getroffen, beide werden durch das Zimmer geworfen und Gray wird von einem Splitter durchbohrt.
Mhm.
Er wird tatsächlich tödlich verletzt, wie dann schnell auftauchende medizinische Drohnen feststellen.
Mhm. Die das sehr sachlich verpacken, ja.
Ja. Der Symbiont ist stabil, wenn er sofort transplantiert wird. Und Adira hat keine große Zeit, sich irgendwas zu überlegen und sagt, dann nehme ich ihn. Und das ist natürlich auch eine krasse Konstellation, ne, wenn wir jetzt mal die gesamte Geschichte kennen.
Ja.
Adira trägt jetzt den Symbionten und damit Erinnerungen ihres Geliebten, der ja auch sie geliebt hatte. Das heißt, sie trägt Erinnerungen an die Liebe für sich selbst.
Das ist ziemlich krass, ja. Und damit ist ja quasi dann auch diese Person wieder da. So, ne? Und ich glaube, für ein Überwinden dieses Trennungsschmerzes ist das kein guter Move. Ne? Also, nee,
überhaupt nicht.
Ja.
Wir werden ja auch später sehen, dass das sie sicherlich nochmal zurückwirft.
Ja.
Dazu können wir aber später vielleicht noch gucken, ob wir da noch andere Theorien zu haben.
Ja.
Ja, nachdem Adira nun ihre Geschichte kennt, bricht sie in den Arm von Burnham zusammen. Und dann tauchen plötzlich die ehemaligen Hosts von Tall auf, inklusive Gray. Und auch Senna.
Mhm.
Und Senna ist sowas wie der Sprecher dieser Hosts. Und er sagt, dass der Tor-Symbiont sie akzeptiert, also Adira akzeptiert. Mhm. Und er begrüßt Adira im Kreis der Hosts.
Nett. Fand ich eine schöne Szene.
Ja, fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene, auch wenn sie natürlich wieder mit sehr, sehr viel Pathos war.
Ja, klar.
Aber das mochte ich an dieser Stelle, weil es war irgendwie verdientes Pathos.
Ja.
Und auch Burnham bedankt sich dann nochmal bei Senna, weil sie sagt, hey, deine Nachricht, das ist das, was mir Hoffnung gegeben hat. Hm. Vielleicht ja auch tatsächlich in Burnhams erstem Jahr, je nachdem, wann sie diese Nachricht bekommen hat.
Ich meine, dann kannst du natürlich auch argumentieren zusätzlich, dass es natürlich eine wirklich wichtige Information ist für Burnham, hinter der sie daher ist und nicht nur irgendwie der nächste Puzzlestein in ihrem kleinen Discovery-Leben-Rätsel. So, ne? Also das ist ja irgendwie, es geht ja auch um viel. Ne? Es geht ja am Ende, wie du ja eben schon gesagt hast, es geht ja um die Bedeutung von allem und allen. So, ne?
Ja, genau. Ja, absolut. Also die Botschaft ist auf jeden Fall was unfassbar Wichtiges. Ja.
Hm.
So, die Hosts gehen dann und Burnham und Adira tauchen auf. Draußen werden Adira und Burnham dann Decken umgelegt.
Mhm.
Ne? Keine Kills, aber Decken. Und der geistliche Führer fragt Adira erneut, wie ihre Namen sind.
Mhm.
Und Adira kann sie alle aufzählen und stellt sich nun auch selbst als Adira Tall vor.
Natürlich auch ein pathetischer Moment, aber es war auch ein toller, finde ich.
Ja, die Trill beginnen sofort ein Gebet zu sprechen.
Mhm.
Der Commissioner entschuldigt sich bei Adira und der geistliche Führer bekommt von der weltlichen Führerin ein Sonderlob. Ne? Ja, und die bietet Adira dann auch an, auf Trill zu bleiben und sie zu lehren.
Mhm.
Aber Adira will bei der Discovery bleiben, weil die Hosts ihrer Ansicht nach für alle Lebewesen ein Geschenk sind und eben nicht nur für die Trill. Spannend.
Ja, also das ist ja so ein bisschen dieses weltoffene Ding, ne, worüber die erstmal nachdenken könnten, die Trill, dass es halt auch eine Chance ja. ist. So.
Und das sieht sie hier auch ein, diese weltliche Führerin, ne?
Ja.
Und stellt Burnham dann in Aussicht, dass die Trill sich der Föderation anschließen würden, würde die Föderation zurückkehren.
Hm.
Also zumindest würden sie darüber verhandeln.
Immerhin.
Das ist auch sehr, sehr schön. Ne?
Ja.
Future is bright. So, das gilt für Burnham und Adira, die jetzt guter Dinge sicherlich sind. Saru hingegen sitzt immer noch niedergeschlagen am Dinnertisch.
Mhm.
Tilly kommt dazu und bedankt sich bei ihm. Saru beneidet Pike für seine Connection zur Crew, sagt er. Und das kann man auch gut verstehen, weil Pike ist einfach ein charismatischer Superstar,
ja.
ne, der sofort irgendwie eine Verbindung zu allen hatte.
Mhm.
Tilly betont dann aber, ja gut, der hat das aber auch deutlich einfacher. Ne? Der war in einer ganz anderen Situation und der kam nach Lorca und da gab es irgendwie was zu tun, ne? Wenn wir uns an diese komischen Signale denken und sowas. Und Tilly sagt, hör mal, deine Taktik, lieber Saru, war genau richtig.
Mhm.
Und auch Stamets kommt dazu und entschuldigt sich bei Tilly.
Mhm.
Und er bietet ihr nun an, dass sie gemeinsam die Forschung in einem dunklen Materie-Interface aufnehmen.
Mhm. Und Saru kriegt große Ohren.
Ja. Und ich auch. Denn hier ist meine Theorie, lieber Sebastian.
Ach, was, jetzt hier? Oh Gott, er ist schon fast weggedämmert.
Ja, und die Zuhörer auch, deswegen, ja, nochmal aufstehen. Leute. Das ist eine Theorie und sie ist deep, sag ich dir.
So deep wie schwarze Materie.
Fangen wir an. Kennst du Katie Mac?
Katie Mac? Nee. Star Trek Kosmos?
Nee. Also zumindest, ich glaube auch nicht, dass sie mit David Mack, also diesem New Yorker Star Trek Autor, den wir ja kennen, ne,
ja.
weil er auch irgendwie mit Discovery immer noch verbunden ist, mit Picard und sowas, dass sie mit dem verwandt ist. Ne? Mack ist theoretische Kosmologin.
Okay, du fragst mich wirklich, ob ich die kenne. Okay.
Ja, könnte ja sein, du bist ja so ein Belesener und so ein bisschen Journalist und Wissenschaftsjournalist und sowas. Auf Twitter nennt sie sich Astro Katie.
Mhm.
Ist aber tatsächlich keine Astronautin, auch wenn viele, die sich so astromäßig nennen, dann irgendwie von der ESA sind oder sowas.
Ja.
Laut eines Interviews mit Sci-Fi Wire von 2018 hat ihre Mutter sie dazu gebracht, sich als Kind Star Wars und Star Trek anzuschauen.
Mhm.
Und damit ist sie dann zur Wissenschaft gekommen, ne? Und ihr Großvater hat bei Apollo 11 mitgearbeitet. Das heißt, sie hat das auch irgendwie in der Familie und sowas. Ne?
Krass, okay.
Sie hat also, ne, Katie Mack hat an der Caltech einen Bachelor in Physik gemacht.
Mhm.
Und hat dann in Princeton in Astrophysik promoviert.
Mhm.
Also, sagen wir mal, eine Koryphäe. Ne?
Ja, auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall jetzt nicht unterbelichtet.
Die ist jetzt Assistenzprofessorin an der North Carolina State.
So. Mhm.
Und forscht, naja, vielleicht sage ich das gleich. Sie ist auf jeden Fall auch aktiv in der Wissenschaftskommunikation. Die gilt so als Social-Media-Berühmtheit. Ne? Mhm. Und auf Twitter hat sie, glaube ich, über 300.000 Follower. Ne? So.
So.
Im August hat Katie Mack ihr erstes Buch rausgebracht.
Mhm.
Und das heißt The End of Everything.
Ich sehe es gerade vor mir, wie sie es in die Kamera hält, ja.
Und dort beschreibt sie 5 verschiedene Möglichkeiten, wie das Universum enden könnte. Vielen Dank an dieser Stelle an den Twitter-User Bernd Bandeko oder Bandekow, der mich auf einen Heise-Artikel darauf hingewiesen hatte, beziehungsweise uns darin verlinkt hatte.
Mhm.
So, darüber. Eine der Möglichkeiten des Endes des Universums ist der sogenannte Vakuumzerfall. So.
Mhm.
Das ist eine sehr unwahrscheinliche Möglichkeit, aber es ist eine. Und da geht es darum, da geht es um Instabilität im Higgs-Feld. Sagt ihr das was, das Higgs-Feld?
Ich kenne Higgs-Teilchen, aber nee.
Das Higgs-Feld ist so ein Energiefeld, welches den gesamten Standardraum durchdringt. Zumindest ist, glaube ich, so die Theorie. Ich weiß nicht, ob man das schon bewiesen hat, aber auf jeden Fall durchdringt das Higgs-Feld den gesamten Standardraum und verleiht den Teilchen im Standardraum Masse.
Mhm.
Also ist jetzt alles ein bisschen ungenau. Ihr wisst, ich bin überhaupt kein Physiker, aber so ungefähr habe ich es verstanden. So, ne? Ich habe jetzt in mehrere Artikel zu dieser Vakuumzerfalltheorie reingelesen. Der Raum, in dem das Higgs-Feld sich befindet, ist ein anderer Raum als der Standardraum.
Mhm.
Katie Mack's Theorie ist jetzt, wenn es zwischen diesen beiden Räumen einen Übergang gäbe, ne, dann könnte sich so eine Blase, die daraus entsteht, mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen und Elemente im gesamten Universum instabil machen.
Mhm.
Ja, und das wäre für sie eine Möglichkeit des Endes des Universums. So. Wir könnten uns ja vorstellen, dass Star Trek uns sagt, dass nur bestimmte Elemente dadurch instabil werden. Oder? Why not? Ne?
Mhm.
Durch diese Öffnung des Higgs-Felds in Richtung Standardraum. Katie Mack nennt das, dieses Szenario, dass das Higgs-Feld einen Übergang zum Standardraum bildet, mhm, beziehungsweise dass da ein Standardraum, dass da ein Übergang entsteht, The Bounce.
Ja.
So. Das Hauptforschungsgebiet von Katie Mack bislang ist dunkle Materie. So, meine Theorie. Was also, wenn Experimente mit dunkler Materie einen Übergang zum Higgs-Feld schaffen könnten, was wiederum The Bounce auslöst? Was also, wenn Tilly genau das macht und dann das irgendwie verschoben durch irgendwelche Raumzeittheorien? Was also, wenn Tilly und Stamets mit diesen Experimenten The Burn auslösen?
Ja, was dann? Also ich wusste ja, worauf du hinaus willst, so seit ungefähr 1,5 Minuten. Oder seit einer. Eigentlich haben wir dann ein echt dramaturgisches Problem, ne? Also es wäre natürlich krass, wenn das passieren würde. Also wenn das. Aber dann haben wir ein dramaturgisches Problem, weil dann müssten sie es ja eigentlich wieder fixen müssen. So.
Mhm.
Und das bedeutet ja eigentlich, dass sie in irgendeiner Art und Weise die Zeitlinie verändern müssten.
Oder ihr Plan wird irgendwann sein, den Übergang zwischen dem Higgs-Feld und dem Standardraum zu schließen wieder. Sodass das Problem ist ja gerade, dass man Dilithium bzw. Warp-Antriebe im Prinzip nicht mehr nutzt, weil man Angst davor hat, dass The Burn nochmal passieren könnte. Und diese Angst zumindest könnte gebannt werden, wenn man den Übergang zwischen Higgs-Feld und Standardraum wieder schließt. Und vielleicht wird das irgendwo das
stimmt. Vorhaben werden. Das könnte natürlich funktionieren, ja.
Einen habe ich noch.
Ja, bitte.
Katie Mack ist, habe ich ja gesagt, die ist eine Social-Media-Berühmtheit.
Ja.
Unter ihren Followern sind Sean Cochran, Bojan Kim und Michelle Paradise.
Ja, das kann ja natürlich auch, also wenn sie wirklich so eine Social-Media-Berühmtheit ist und fast 400.000 Follower, 377.430 Follower und dann noch in einem Bereich, der vielleicht die irgendwie schon auch irgendwie, ja, obwohl, ist schon ein komischer Zufall, ne?
Also, ich muss, seit heute Morgen habe ich das Bedürfnis, darüber zu reden. Es wäre eine wunderbare Erklärung für The Burn. Und sie nennt das Ding tatsächlich The Bounce, was drei verschiedene Buchstaben hat, ansonsten passt das alles.
Ja, es ist
zwei verschiedene Buchstaben übrigens, NC statt RN. Ein Buchstabe.
Ja, es ist krass. Es ist eine krasse Theorie, Andy Dom. Es ist eine krasse Theorie.
Und ich hatte das Bedürfnis, schon Katie Mack anzuschreiben.
Mhm.
Ich wusste aber, dass wenn ich sie heute Morgen anschreibe, dass es für diese Folge überhaupt nichts bringen würde.
Mhm.
Aber vielleicht schreibe ich ihr mal.
In drei Wochen.
Sie blockt das alles. Sie blockt allerdings so ein bisschen Fragen nach allen möglichen Sachen. Blockt sie so ein bisschen auf ihrer Homepage ab.
Mhm.
Auf der anderen Seite gibt es eine E-Mail-Adresse, an die man solche Fragen stellen kann. Vielleicht.
Schreib ihr was.
Ja, wer weiß. Man kann ja offene Fragen stellen. Man muss ja nicht irgendwie gezielte Fragen. Hey, hast du die dritte Staffel Discovery mitgeschrieben?
Oder maßgeblich beeinflusst. Aber nehmen wir mal an, das wäre so, ja. Was wäre denn das für eine Art Geschichte? Würde uns das gefallen? Also natürlich ging es dann wieder darum, das Universum zu retten, aber wissenschaftlich, das wäre ja irgendwie eigentlich ganz nice, ne? Also aber wie würde das dann plotmäßig aussehen? Also die Suche.
Es wäre auf jeden Fall erstmal krasse Science Fiction.
Es wäre krasse Science Fiction. Und im Moment tun sie auch gerade irgendwas anderes. Ne? Das heißt, im Moment ist der Plot, ja, wir suchen die Föderation.
Mhm.
Sie finden die Föderation und irgendwas passiert mit der Föderation. Also sie finden vielleicht wieder irgendwie zusammen. Das ist so vielleicht die erste Geschichte. Also sie versuchen
ja oder sie merken halt, dass die Föderation, also ja, Föderation ist more than ships, ne? wie Burnham sagt.
Mhm.
Aber Föderation, die eben es nicht schafft, von A nach B zu kommen, weil die Warp-Schiffe einfach nicht funktionieren und weil die anderen Antriebe irgendwie sich nicht bewährt haben, ist halt auch ein Problem. So. Und vielleicht will man dann irgendwann als zweites Problem angehen, hör mal, wir müssen versuchen, wie wir denn irgendwie Warp wiederherstellen können.
Mhm.
Und am besten eben, also keine Ahnung, vielleicht findet man, vielleicht hat Tilly noch irgendwie Ahnung von der Rekristallisation von den Lithiumkristallen, weil sie mit Mihani Ikali Kapo zusammengearbeitet hat und deswegen das noch weiß, wie das geht. Ne?
Mhm.
Das heißt, vielleicht ist Dilithium als Rohstoff dann kein Problem mehr, aber sie haben noch das Problem, dass sie nicht wissen, ob The Burn wieder ausgelöst werden wird. Und dann finden sie die Ursache für The Burn. Und die Ursache haben Tilly und Stamets tatsächlich selber verursacht. Und jetzt müssen sie das irgendwie wieder rückgängig machen.
Und das machen sie dann.
Das ist schon eine ziemliche Sci-Fi.
Das ist eine TNG-Story, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und das wäre meine zweite Varianz gewesen für das Cold Open. Irgendwas so in Richtung herzlich willkommen zu dieser TNG-Folge, weil das war ja schon eine richtige TNG-Folge eigentlich, die wir jetzt hier gesehen haben, ohne dass wir jetzt mit dem Fazit vorgreifen wollen. So, und es geht ja also dramaturgisch schon so ein bisschen alles so in die Richtung. Ne? Spannend. Wie nennen wir das? Die Bounce-Theorie?
Ja, why not? Hashtag Bounce.
B-U-U-N-Z-E-E. Genau, was habe ich gezählt? C-E.
Ja. B-O-U-N-C-E. Wie Burn. Ich hab übrigens eben die ganze Zeit Burn falsch buchstabiert, ne?
Das stimmt allerdings.
Voll Idiot, gerade noch in der theoretischen Physik unterwegs gewesen und falsch buchstabieren, ey.
Und du bist ja eben bei einem unterschiedlichen Buchstaben gelandet.
Ja.
Ja, nee,
so stimmt nicht. Auch, aber muss vorher noch 4 streichen.
Ja. Finde ich sehr spannend. Und das ist tatsächlich was du selber entwickelt hast. Soll ich die Frage stellen?
Also so halb, ne? Also ja. Der, ich hatte ja eben schon gesagt, der User namens Bernd Bandeko oder Bernd Bandekow hat mich auf diesen Heise-Artikel hingewiesen.
Ach so,
als Erklärung für The Burn. Ne? Also das könnte, dass der Vakuumzerfall durchaus ein Ding für The Burn sein könnte. Die Verbindung über Katie Mack zur dunklen Materie den Experimenten von Tilly und Stamets, die habe ich jetzt aus meinem Gehirn gedrückt.
Ja.
Und eventuell ist es alles Quatsch.
Aber ich mag's. Yay, wir haben wieder eine Theorie. Juhu!
Bounce. Hashtag Bounce, Leute.
Ich find's groß. Und ich fänd's doch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, wir retten die Galaxie, aber anders. Vielleicht auch mit der geballten Kraft der wiedererweckten Föderation. Und vielleicht kann ja auch dadurch, dass sie da durch diese Zusammenarbeit quasi, durch diese gezwungene Zusammenarbeit, weil das ist natürlich eine große Nummer, an der sie irgendwie alle nur zusammenarbeiten können, um das zu lösen, durch diese Zusammenarbeit erstarkt die Föderation wieder und wir erleben in Staffel 2 wieder quasi die Staffel 2, in Staffel 4 dann wieder die sowas wie das Wiederbeleben der Föderation durch quasi auch dieses Gemeinschaftserlebnis.
Ja, die Frage ist trotzdem, ob Tilly und Stamets in den Knast müssen, wenn die wirklich The Burn ausgelöst haben.
Ja, vor allen Dingen sind sie dann nach wie vor für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich, ne?
Eben.
Ja, das ist schon eine schwierige Kiste. Deswegen dachte ich ja eben an Zeit, eigentlich müsste man eine Zeitreise irgendwie da reinbasteln, ne? Oder den Zeitstrang verändern.
Leute, nehmt Bezug. Hashtag Bounce oder bei uns auf discoverypanel.de kommentiert mal, was ihr von der Bounce-Theorie haltet.
Spannend ist sie auf jeden Fall. Aber es gibt so ein, zwei kleine Haken.
Oh, es fühlt sich gut an, dass es jetzt endlich losgeworden ist.
Aber ich finde es auch mit Zora krass.
Detmar besucht Kalber in der Krankenstation, um mal wieder in die Handlung zu kommen.
Ja.
Und gibt jetzt endlich zu, dass es ihr nicht gut geht.
Finally, ja.
Finally. Und es ist hart für sie, das zuzugeben, weil Piloten sind Machos.
Fand ich auch geil. Ja.
Ja. Sie bespricht mit Kalber quasi, dass sie sich in Gesprächstherapie geben möchte.
Ja.
Aber dann kommt eine Durchsage. Es gibt eine Überraschung für die ganze Crew in der Shuttle Bay. Und zwar eine Kinovorstellung. Gezeigt wird ein alter Buster Keaton-Streifen.
Mhm. Aber in 3D.
Ja, ein bisschen. Der Film heißt übrigens Sherlock Junior.
Mhm.
Was wir auf jeden Fall sehen, ist der Motorcycle-Stunt. Den findet man auch auf YouTube. Ich habe den mal verlinkt unter dieser Folge. Hast du irgendwann mal Buster Keaton-Streifen gesehen?
Nee. Ist nicht ganz mein Humor.
Nee, also so alter Slapstick ist es nicht.
Ne? Hat glaube ich, was mit Zeitgeist zu tun, oder?
Wahrscheinlich.
Hm.
Ja, ich weiß auch nicht, ob die so laut lachen würden über, also keine Ahnung, ich würde nicht so laut lachen über Buster Keaton.
Ich glaube, die lachen auch einfach, weil sie lachen können. Gerade, weil sie was zu lachen haben.
Sein, dass sich was löst. Ne?
Ja.
Dieses Beerdigungsphänomen, ne?
Ja.
Bei Beerdigungscafés wird ja am lautesten gelacht meistens.
Ja, und das ist auch gut so, ja.
Ja, genau. Und wir können nochmal festhalten an dieser Stelle, Zora liebt altes Hollywood. Saru gibt gegenüber Kalber zu, dass es auch ihm noch nicht gut geht. Mhm. Kalber hingegen lobt Saru für seine Maßnahmen. Aber der sagt, ja, war leider ehrlich gesagt nicht meine Idee. Mhm. Und dann hat er eine Theorie. Die Discovery hat die Sphärendaten beschützt. Und jetzt beschützen die Sphärendaten die Discovery. Und ich sage, spannende Theorie, aber Leute, die Sphärendaten sind doch viel zu mächtig. Die sollten das mal im Auge haben. Das ist, man sollte da nicht so entspannt mit umgehen.
Ja, ich finde es, ne, ich meine, wir kommen ja gerade erst aus einer Welt, wo zu intelligent gewordene Sphärendaten ein Problem dargestellt haben.
Ne? Hätten.
Genau. Oder genau. Hätten, wenn es nicht anders gekommen wäre, so, ne? Und jetzt verbindet sich ja wieder quasi diese Daten mit einer KI, weil der Computer hatte Discovery ist ja auch eine KI, so, ne?
Ja.
Also, ich wäre da an Sarus Stelle auch so ein bisschen vorsichtiger. Also ich glaube, es wird in eine andere Richtung gehen. Aber,
zumal in einer Welt, wo es Programmable Matter gibt, ne? Also
ja.
Programmierbare Materie, ne?
Ja.
Sollte man vorsichtig sein.
Voll.
Dass wenn eine KI zu viel Macht bekommt.
Die kann ja, könnte ja quasi alles, also alles ist denkbar.
Ja, deswegen, ja, du hast gerade schon angefangen, ne? Du hast nicht das Gefühl, dass sie in diese Richtung gehen werden.
Ich glaube nicht, Ich glaube, das wird wahrscheinlich am Ende wieder ein vielleicht auch ein künstliches Crewmitglied werden, so, ne?
Aber es wird einen Grund geben, warum die Crew irgendwann die Discovery zurücklassen muss. Denn wir haben das Ende gesehen. Es ist quasi wie bei Strange New Worlds. Wir wissen jetzt langsam, aber sicher, dass Discovery Calypso nicht vergessen hat und dass der Plot von Discovery irgendwann damit enden muss, dass die Discovery zurückgelassen wird. Wie bei Strange New Worlds, wo wir auch das Ende wissen, nämlich dass Pike irgendwann im Rollstuhl landet.
Ja.
Beziehungsweise die Enterprise an Kirk übergibt.
Richtig. Ja, und ja, also ich glaube, ne, es gab ja Leute, die den Plot schon vielleicht auch nicht vollständig zu Unrecht mit Andromeda verglichen haben. Und ja, da spielen die KIs ja durchaus auch eine andere Rolle als bei Star Trek, ne?
Ja. Ja, wir werden sehen. Das war noch nicht das Ende der Folge.
Nee.
Wir gehen nochmal zu Adira. Die gibt Burnham gerade die Koordinaten für einen Zielpunkt und einen Algorithmus zur Suche nach dem Sternenflottenhauptquartier. Das ist doch super, ne? Das heißt, wir können quasi sofort aufbrechen und in der nächsten Folge eventuell die Sternenflotte finden.
Ja. Können wir mal vorstellen, dass es schnell passiert. Ich weiß es nicht. Oder dass vielleicht fliegen sie auch dahin und das ist wieder irgendwie. Aber vielleicht, wenn die noch eine zweite Aufgabe wollen, wie zum Beispiel das Retten der Welt, des Universums vor irgendwelchen Dark Matter-Unfällen, dann wird es ja Zeit.
Und dann beginnt Adira Cello zu spielen. Dasselbe Stück, das Gray auch schon gespielt hatte. Offenbar ein Schlaflied, welches Senators Eltern ihm vorgesungen haben. Und plötzlich sitzt Gray neben Adira. Und offenbar sieht Adira ihn. Frage, was ist da deine Theorie?
Das kann natürlich alles nur so imaginativ sein, oder? Also das ist so also das wäre so meine, das wäre meine erste, einfachste Erklärung, dass es halt einfach ja in ihrer Vorstellung abläuft.
Okay, also ich frage nochmal gerade,
ja,
weil ich sehe drei Möglichkeiten. Halluzinationen, PTS, ne? Also posttraumatische Belastungsstörung, PTBS wahrscheinlich heißt es dann, ne? Oder PTBS. Dritte Möglichkeit, dunkle Materie wieder.
Hä?
Ja gut, Gray, nee, Quatsch, May für Tilly ist durch dunkle Materie entstanden.
Stimmt. Aber die war ja auch eine Lebensform aus einer anderen Dimension.
Ja. Und da ist eine Spore auf Tillys Schulter gefallen vorher.
Mein Gray und May, Gray und Dunkel, dunkle Materie, Grau. Vielleicht sollten wir auch aufhören an dieser Stelle.
Ich glaube auch tatsächlich an, PTBS oder also PTBS oder PTSD oder genau.
Ja, oder einfach, das ist halt, ich meine, hat Dex sowas jemals gehabt? Hat die mal mit Cursorn gesprochen oder so?
Ich glaube nur in Equilibrium, also nur in den Höhlen von Makala. Nee, und bei irgendeiner Zeremonie, wo dann alle, also so Freunde von ihr, die alten Wirte spielen mussten.
Ah ja, genau, richtig.
Aber da hat sie ja auch nicht wirklich Cursorn gesehen, sondern nee. Da war Cursorn irgendwie Cisco, glaube ich.
Ja, glaube auch. Ja, weiß ich, kann ich mir noch keinen so richtigen Reim draus machen, aber vielleicht ist es auch ein, also vielleicht sehen wir die jetzt, vielleicht bleiben die einfach beieinander, also vielleicht sehen wir die jetzt einfach beide häufiger zusammen. Vielleicht hat es auch einfach keine Bewandtnis, sondern es ist ein weiteres Pärchen auf dem Schiff.
Und bin ich sehr gespannt, ob sie die anderen drin einweiht, zumindest, dass das passiert ist.
Das stimmt.
Das ist die Folge der großen Theorien, Leute. Ihr werdet viel Bezug nehmen müssen.
Ja.
Macht es auch in kleineren Beiträgen, sodass wir euch zitieren können in der nächsten Folge.
Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt dann ein bisschen Zeit, wieder euer Feedback mit reinzunehmen in die nächste Folge.
Das Fazit. Du bist dran, Sebastian.
Ich bin dran. Ach, tatsächlich. Halleluja, habe ich diese Folge gefeiert. Ich habe großen Spaß mit der Folge gehabt, und zwar in verschiedensten Ebenen. Einmal, weil ich glaube, mittlerweile verstanden zu haben, was sie tun. Also zumindest rein dramaturgisch haben sie es jetzt zum vierten Mal und finde ich zum besten Mal geschafft, den Plot weiter zu stricken, aber eine abgeschlossene Handlung zu machen innerhalb der Folge. Und diese abgeschlossene Handlung, die war für mich so viel TNG wie selten zuvor. Sowohl was das angeht, was auf Drill passiert ist, also als auch das, was so das Crew-Gefühl angeht. Und das ist so der nächste große Bonus, den diese Folge hat. Ich habe es unglaublich gefeiert, dass wir die Crew weiterhin näher kennenlernen und dass sie mit ihren Problemen dealt. Und das auch durch die Unterstützung eines wirklich hervorragenden Captains, der mir auch in jeder Minute gut gefallen hat, selbst wenn er nicht selber auf die Ideen gekommen ist, die dann hinterher zum ersten Schritt der Lösung des Problems geführt hat, nämlich wir reden mal einfach miteinander über das, was uns gerade eigentlich alle beschäftigt. Insofern finde ich, war ich sehr befriedigt dadurch, dass so viele Dinge passiert sind, von denen wir auch in der letzten Folge noch gesagt haben, das müsste doch eigentlich langsam mal angegangen werden. Ich fand es toll, wie sie es gemacht haben. Ich fand die Geschichte auf Trill wirklich auch echt gut inszeniert. Mal abgesehen davon, dass sie dramaturgisch gut war, fand ich, sah auch vieles gut aus. Also dieses Fadengeschissel fand ich, sah richtig, richtig geil aus. Also da war ich gerne optisch unterwegs. Ja, und es war für mich so die gekonnte Mischung aus altem und neuem Star Trek. Also das ist eine Paradefolge, finde ich, dafür, wie man diese beiden Welten super vereinen kann und es kommt was richtig Tolles, Neues bei raus. Also für mich tatsächlich bisher die beste Folge aus dieser Staffel. Ich habe sie aus verschiedensten Gründen sehr gefeiert.
Das ist sehr schön. Hier werden wir nicht drüber streiten, glaube ich.
Ich bin gespannt.
Den einzigen Kritikpunkt, den ich aufmachen würde, den hast du nicht aufgemacht. Du fandst das toll, aber mir war diese Fadenhöhle der Symbionten ein bisschen zu psychedelisch tatsächlich. Mhm. Ansonsten bin ich ebenso begeistert von dieser Folge. Also mein großer Wunsch wird erfüllt. Die psychologischen Probleme der Crew wurden endlich angesprochen. Kalber macht hier einen extrem tollen Job im Verbund mit Saru. Das Duo funktioniert auch gut zusammen, finde ich. Also dass einfach Leute zusammengeführt werden, die bis jetzt noch nicht so viel miteinander zu tun hatten, die dann aber auch gut funktionieren, ist mit dieser Crew natürlich auch toll zu machen, weil wir sagen ja auch immer, es ist toll, dass diese Crew hier unterwegs ist und jetzt müssen nur noch gute Geschichten mit dieser Crew erzählt werden. Aber ja, die Crew ist schon toll.
Ja.
Ja, und das Schmankerl dieser Folge war natürlich dann doch die Entwicklung von Zoran, ne?
Ja. Das stimmt allerdings. Das hatte ich natürlich noch nicht auf dem Schirm, als ich diese Folge gesehen habe. Aber es ist natürlich ein Knaller. Also das ist ja. Und das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur eine Theorie wie jetzt hier die Bounce-Theorie, sondern das ist ja offensichtlich ein gewollt gesponnener Faden.
Ja, definitiv.
Ja.
Und wenn ich raten soll, ist Sora zumindest ein Nebenstrang, der uns noch für den Rest der Staffel begleiten wird.
Ja.
Weil Sora ist halt so mächtig, dass sie ein Problem werden wird. Ich hoffe nur, dass es dann nicht in dieselbe Richtung wie Control geht. Ja, dazu hatte diese Folge eben noch die Möglichkeit, meine Theorie aufzumachen. ich bin gespannt. Also vielleicht könnte auch die das Problem der Discovery irgendwann sein, dass zu viel Wissen Entwicklung behindert. Irgendwie.
Hm.
Keine Ahnung.
Oder aber Sora ist hinterher die Problemlöserin, wenn es um die Frage geht, was The Burn verursacht hat. Und
möglich.
Ja. Was wäre denn, wenn durch Sora The Burn verhindert wird?
Ja, aber wie hat Sora den Zugriff auf die Zeitlinie?
Sie könnte halt nur Stamets und Tilly davon abhalten, das zu tun, was sie auch immer tun. Aber dann, was passiert dann? Das müsste ja eigentlich schon passiert sein. Also es ist ja irgendwann mal passiert. Und dann müsste ja auch Sora dabei gewesen sein.
Ja.
Ja. Ach, keine Zeitreiseplots.
Es ist schwierig, ja. Zur Not müssen wir zurück nach Bored und so einen Zeitkristall holen. Aber ja. Wenn sie diesmal nach Bored gehen und sich einen Zeitkristall holen, dann hoffe ich, dass sie zumindest einmal rufen, Crystal!
Und wenn nur ganz leise.
Genau, im Hintergrund. Ja. Schön, oh Leute, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass ihr Bezug darauf nehmt, auf diese Folge. Ich hoffe, dass ihr das großflächig tun werdet, am besten auf discoverypanel.de, aber natürlich könnt ihr auch eure ersten Assoziationen gerne bei Twitter raushauen, zum Beispiel unter dem Hashtag Bounce.
Und gerne bitte auch nach wie vor, weil irgendwer irgendwie irgendwo schrieb, ich wusste nicht mehr genau, ob euer Anrufbeantworter oder was auch immer aktiv ist. Ja, bitte sprecht uns auch Nachrichten, weil das ist schön. Dann können wir quasi mit euch persönlich reden. Wir können das Ganze ja nochmal zusammengefasst darstellen und das wäre wie folgt.
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291-UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Diesmal sogar sehr besonders.
Ich bin sehr, sehr erleichtert, Sebastian. Ich glaube, ich kann jetzt beruhigt ins Bett gehen.
Na Gott sei Dank. Vielen Dank, dass du mir das jetzt...
losgeworden.
Du hast mir den Kopf jetzt voll gemacht und ich lege wahrscheinlich die ganze Nacht jetzt wach, um mir zu überlegen, wo diese Theorie überall aneckt und wo sie nicht funktionieren kann, um mich in der nächsten Folge vollständig zu widerlegen.
Ja, oder google einfach mal ein bisschen. Es gibt tolle Artikel über Katie Mack und ihre Theorien.
Es ist auf jeden Fall mega spannend. Also danke dafür, dass du uns das mitgegeben hast und ja, ich bin noch angefixter jetzt nach dieser Folge, als ich es eh schon war. Die letzte war so ein bisschen kleiner Dämpfer, aber sie haben ja alles wieder gut gemacht, mehr oder weniger.
Für uns beginnt jetzt eine sehr, sehr schwierige Zeit. Die nächste Folge, die wir sehen können, läuft am 13. November. Oh, jott.
Das sind eine Woche... Was? Zwei Wochen? Drei Wochen. Boss. Drei Wochen.
Ja.
Ja, das ist, und da wird der Vorteil, für den vielleicht der ein oder die andere uns beneidet hat, hier wirklich zu einem harten Nachteil.
Na, seht ihr. Also, kein Neid, bitte.
Ja, habt Mitleid. Wir wollen euer Mitleid jetzt.
Danke, ist angekommen. Wir haben euch auch lieb.
Wir hören uns wieder nächste Woche erstaunlicherweise, obwohl wir erst in 3 Wochen die Folge gucken werden, hören wir uns nächste Woche schon wieder und freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und in der Zwischenzeit euch kräftig Gedanken gemacht habt über all die Dinge, die wir euch mitgegeben haben oder die ihr gesehen habt in dieser letzten Folge. Und dann sprechen wir drüber.
Das werden wir tun. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder wann ihr uns auch immer hört. Vielleicht auch einen schönen Start in die Woche. Vielleicht sind wir auch im Jahr 2022 und alles ist in Butter und ihr hört einfach mal die Folge nach. Dann schöne Woche.
Schöne Zeit.
Schönes Jahr.
Was auch immer.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.